Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO aus hier im wunderschönen sonnigen, mit ganz kurzem Regen vorhin, Berlin ist Jens Fauldraht und wow, Markus ist endlich wieder da.
Ja, ich habe es mal wieder geschafft, freut mich auch, hier ist der Markus aus München, grüßt euch.
Ja, geht halt auch wirklich die Hölle gerade bei euch, oder?
Ja, es ist Wahnsinn, es ist immer was, also unglaublich, aber die meisten kennen es ja, die in der SEO-Branche tätig sind, die wissen es ja, es gibt immer so viel zu tun und auch die Leute von euch, die im Konzern tätig sind und sich da nicht ganz zurücklehnen, die kennen das ja alle. Und manchmal ist es ein bisschen stressig, aber das macht ja auch unseren Job aus und es macht uns ja Spaß.
Exakt. Aber wir haben natürlich auch ein Special-Thema und mit einem Special-Gast und zwar endlich, und es ist eigentlich eine Schande, dass es so spät erst ist, Markus Höfner.
Ja, moin. Schön, dass wir es endlich mal hinkriegen.
Genau. Hallo Markus, grüß dich.
Weil ich ja so oft schon immer positiv hier über dich geredet habe, sage ich dir auch ja selber immer wieder, bist ja für mich so einer der besten Speaker da draußen, wenn es jetzt mal nicht um Rockstar-Allüren geht, sondern um Inhalte, die man auch reproduzieren kann als Normalsterblicher, was mich immer sehr schön findet. Sag, wenn man irgendwie was lernen will, immer bei dir reinsetzen, weil das kann man eigentlich auch fast so leitfadenmäßig einfach abarbeiten, was du erzählst. Das ist immer sehr praxisorientiert.
Ja, und das Schöne ist ja, dass wir nächsten Monat, ich glaube 6. Juni, endlich auch mal was zusammen auf der Bühne machen können bei der Relaunch-Konferenz in Hamburg.
Das stimmt, da freue ich mich auch drauf. Das wird auch gut, weil wir reden natürlich zum Thema Relaunch.
Absolut.
Genau. Und da hast du ja auch einiges mitgebracht. Aber vorher vielleicht ganz kurz für unsere ganzen Hörer, die dich nicht zum Thema kennen. Du bist ja auch einer von den Leuten, die schon ewig in der Branche sind, oder?
Ja, ewig ist eine lange Zeit, aber ja, so seit 2001 mache ich jetzt SEO.
Okay, das ist für das Thema SEO ewig.
Für die meisten ist das ewig,
ja. Ja, das ist schon, auch schon mal 5 Jahre länger als bei mir.
2001, da hatte ich noch gar kein Internet gehabt.
Da war man auch noch mit AOL unterwegs, glaube ich.
Oder mit dem Smart Surfer von web.de.
Ja, so Google-Optimierung war da auch erst ganz am Anfang, oder? Das war ja auch noch irgendwie noch auf den anderen Maschinen unterwegs.
Also ich habe noch so angefangen so mit Sachen wie AltaVista und web.de war natürlich ein Thema. Ich muss dazugeben, ich hatte vorher schon ungefähr mit der Branche zu tun. Also ich habe 94 angefangen, Informatik zu studieren und es ist ziemlich schnell langweilig geworden. Und dann haben wir einige der ersten deutschen Suchmaschinen aufgebaut. Das heißt, 96 haben wir damit angefangen. Und dann habe ich quasi 5 Jahre so die andere Seite bedient, eben die Suchmaschinenseite. Und gut, irgendwann klappte das dann einfach auch nicht mehr, weil Google kam und das, was man hätte investieren müssen, um da jetzt noch irgendwie dran zu bleiben, war halt vollkommen utopisch.
Wow, das wusste ich gar nicht. Was habt ihr denn da für Dinger gehabt damals?
Also ich hatte Nathan.de, kennt wahrscheinlich keiner mehr. Wir haben so eine Meta-Suchmaschine namens Apollo7.de. Wow. Gehabt und wir haben aus so ein komisches Kind haben wir die erste WAP-Suchmaschine gebaut. Das war 98, als WAP gerade rauskam. Haben wir auch eine eigene Firma für aufgebaut, haben die auch super vor die Wand gefahren. Das war also diese Hochzeit des neuen Marktes. Da ja, so aus heutiger Sicht vollkommen blöde, aber aus heutiger Sicht auch irgendwie eine Sache, wo ich auch viel mitgenommen habe.
Ja. Mein neuer Markt war ja so, wo Deutschland irgendwie Silicon Valley sein sollte, bevor es das richtig losgerockt hat. Aber einfach gedacht hat, wir geben jeder Idee irgendwie. Das war ja echt eine planlose Zeit gewesen, dass es wohl war. Aber klar, mein WAP, das Ding war ja in sich nicht zu bedienen, dieses WAP-Protokoll. Also da kann man auch kaum, glaube ich, keine sinnvollen Produkte drauf bauen.
Nee, also wir hatten dieses erste Nokia-Handy, was es damals mit WAP gab. Ich glaube, das 7110 war es oder 6110. Das stürzte dann natürlich auch im Halbstundentakt ab und wir hatten dann diesen Communicator und so ein komisches Motorola-Gerät. Das war aber alles ernsthaft Schrott, muss man sagen. Und das, was natürlich da dann passierte, auch auf dieser WAP-Suchmaschine, konnte natürlich auch nicht funktionieren, wenn das ganze Ökosystem nicht läuft. Das haben wir dann allerdings, glaube ich, auch relativ schnell eingesehen.
Krass. Nee, aber ist echt eine harte Nummer. Wusste ich wirklich nicht. Das ist ja echt geil.
Du warst ja wirklich extrem früh eingestiegen, so in die Welt des Internets und echt.
Also das war schon geil. Als ich eben 94 anfing, da kam halt gerade Mosaic raus und Netscape. Und ich weiß noch, wo ich, als die erste JavaScript-Spezifikation kam, dass ich mir die ausgedruckt habe. Und von daher habe ich, glaube ich, schon so klar den absoluten Anfang nicht mitgenommen, aber so ja, einen großen Teil des Weges habe ich eigentlich sehr gut miterlebt dadurch.
Gott, diese WAP-Zeit, da bin ich ja froh, dass die ziemlich schnell übersprungen wurden, weil ich habe da auch mal so nach Fußballergebnissen beispielsweise geschaut mit meinem ersten WAP-fähigen Handy und habe dafür dann 4 Mark bezahlt oder so.
Aber es war cool, es war echt cool.
Ja. Geil. Ja, aber jetzt hast du natürlich, also jetzt ist gut, jetzt hast du ja schon relativ lange Diplo-Fusion, ihr seid ja auch sehr, auch da, typisch, wie es für dich ist, sehr unaufgeregt unterwegs und macht da einen guten Job auch in der Branche, weil ihr gebt das Sucher da raus, wo ihr zwar auch euch brav Wein berendet, aber auch jetzt nicht so massivst, brutalst in den Vordergrund stellt. Mhm. Macht Internetkapitäne und macht da doch auch eine Menge Informationsvermittlung in der Branche. Habt auch noch eure Konferenz, von der ich von den Besuchern auch nur Gutes höre.
Okay. Also wir versuchen extra den Begriff Konferenz zu vermeiden. Bei uns heißt es Strategietag. Aber das ist auch eher so eine Branding-Sache, weil wir technisch gesehen keine Konferenz sind. Also wir haben keine externen Speaker, sondern stemmen das alles selber. Und da fände ich die Bezeichnung Konferenz einfach falsch.
Da hast du natürlich absolut recht. Trotzdem hört man nur Gutes.
Ja, also ich kann auch nur sagen, dass es alles ja auch Spaß macht. Also es ist ja nicht so, dass wir das jetzt irgendwie mit der Brechstange machen, weil wir irgendwie Bekanntheit brauchen, sondern ich glaube schon, dass wenn ich jetzt nicht SEO gemacht hätte oder irgendwas anderes, dann wäre es wahrscheinlich schon irgendwo in die publizistische Richtung gegangen. Und so kann man das Ganze ausleben. Plus, also ich werde ja auch oft gefragt, sag mal, wie stemmt ihr das eigentlich alles, so viel zu schreiben? Wenn man es aber wirklich kreuz und quer durchs Unternehmen verteilt und mittlerweile 8, 9 Leute hat, die am Sucher da mitarbeiten, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Und das Ganze bei den anderen Sachen auch, Internetkapitäne zum Beispiel, bei uns darf jeder bloggen und wir pushen das intern auch ziemlich stark. Und dann fällt das gar nicht auf, wenn ich jetzt mal einen Monat lang wegen Zeitmangel gar nichts schreibe, dann ist aber trotzdem hinreichend viel an Infos rausgekommen. Und das ist einfach eine schöne Sache.
Ja, trotzdem muss ja Manpower da sein. Also bei mir dürfte auch jeder bloggen. Das macht bloß keine Sau, weil sie keine Zeit haben. inklusive mir, wie man an unserem sehr verwaisten Firmenblog sieht. Also das ist schon, ja, ist halt so eine Sache, gell? Aber ich meine, ihr seid auch länger da, habt wahrscheinlich auch etwas stabilere Strukturen schlicht und ergreifend und seid etwas eingespielter an der Stelle.
Ja, ich finde, das klingt immer blöd, aber ganz ernsthaft, ich kann ja auch nicht zu einem Kunden hingehen und sagen, lieber Kunde, mach doch bitte Content-Marketing und ich selber als Agentur krieg's nicht wirklich auf die Kette. Also ein klein bisschen hat es natürlich auch damit zu tun, dass man eben selber mit gutem Beispiel vorangeht. Und natürlich ist es so, dass bei uns keiner Zeit hat. Also klar, aber ganz ehrlich, wenn man so die Zahlen sieht, die dahinter sind oder ganz am Anfang, als wir mit dem ersten Sucher da angefangen haben, da war für uns halt auch die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Schalten wir jetzt irgendwo Werbung in der Internet World oder sonst wo? Oder machen wir ein eigenes Magazin? Und wenn du manche Sachen mal so durchrechnest, dann glaube ich, sind wir mit dem eigenen Magazin eigentlich, zumindest was die wirtschaftliche Seite her angeht, deutlich besser gefahren.
Das glaube ich, aber ihr habt ja auch diverse, habt ja auch immer Gastautoren drin, also so ganz alleine schreibt ihr es ja auch nicht, oder?
Nee, wir versuchen schon sehr viel Gastautoren drin zu haben. Ich sage aber auch, dass es relativ schwierig ist, weil wir zum einen hast du ein Qualitätsproblem, also manche ganz klar können einfach nicht gut oder ja, nicht ausreichend gut schreiben. Die verstehen das Thema sicherlich super, aber sind einfach keine geborenen Autoren. Und wir hatten es leider auch schon relativ oft, dass externe Autoren uns versetzt haben, dass dann einfach zur Deadline 2 oder 3 Artikel fehlten. Und da hat sich jetzt bei uns so langsam so ein Verhältnis eingependelt, wo wir sagen, so 50, 60% schreiben wir selber. Und mit ganz bestimmten Autoren arbeiten wir einfach auch nicht mehr zusammen. Also wir gucken uns schon vorher sehr genau an, wer da was liefert, um halt solche Totalausfälle zu vermeiden.
Das ist klar. Ich glaube, Kollege Mario kann davon auch ein Lied singen. Der flucht auch immer über seine Deadlines, die nicht eingehalten werden.
Ja, ich finde es ist auch alles absolut verständlich. Es zeigt aber manchmal auch so einen gewissen Mangel an Professionalität in der Branche. Also ich kann sagen, wir schreiben natürlich auch manchmal für andere Magazine und wir haben noch keine Deadline gerissen. Ich glaube, mehr muss ich da jetzt gar nicht zu sagen. Also ich habe für alles Verständnis, aber trotzdem, wenn ich was zusage, dann muss ich es auch liefern. Aber das sehen halt nicht alle in der Branche so.
Das ist richtig. Deswegen sage ich im Moment sehr, sehr wenig zu terminlich. Viele Grüße an den Kollegen Walcher an der Stelle, weil ich es einfach absolut nicht absehen kann. Und dann mache ich halt auch eine Zusage fertig. Genau. Ich bin froh, dass wir von unserer Seite aus hier die Sendung wenigstens einmal im Monat hinkriegen. Das ist auch schon anstrengend genug. Und danach ist halt einfach viel zu tun.
Also ich habe es jetzt ja auch bei euch jetzt mitbekommen, dass ihr auch in die Vorbereitung natürlich auch schon ordentlich Zeit reinsteckt. Ne? Also manchmal von außen glaubt man vielleicht so, die setzen sich hin und quatschen einfach. Ist natürlich nicht so.
Nee, dann kommt man nicht sehr weit. Das ist absolut, absolut richtig. Ansonsten bei dir spezielle Lieblingsthemen sind ja dann auch definitiv eher auf der On-Page-Seite. Ich habe von dir auch vieles E-Commerce-lastig gehört.
Genau, also als Agentur haben wir uns so vor 2-3 Jahren auferlegt, dass wir eigentlich primär für Online-Shops arbeiten. Deswegen viele Themen sind bei uns immer shoplastig. Ansonsten meine Lieblingsthemen, ganz klar Relaunch, worüber wir heute auch reden. Und so Themen wie Internationalisierung finde ich auch total spannend. Ansonsten, ich finde nach wie vor dieses ganze Content-Marketing-Thema super, weil auch da ich nach wie vor merke, es gibt auf der einen Seite eine sehr große Nachfrage, aber auch unglaublich viele Leute, die schwimmen bei dem Thema und die auch agenturseitig, finde ich, keine optimale Lösung anbieten. Also da sind wir auch sehr stark dran. Wir schreiben auch gerade zu zweit noch ein Buch zu dem Thema, ein sehr pragmatisches Buch. Also endlich mal, glaube ich, nicht dieses Jahr muss man mal gucken und hier mal vielleicht ein bisschen Recherche machen, sondern ganz klare, welche Formate funktionieren und wir hoffen, dass wir das in diesem Jahr noch fertig kriegen. Wird aber, glaube ich, ein ganz spaßiges Projekt.
Definitiv. Nee, also der ist auch ein spannendes Thema. Ich sage ja immer, bei den meisten SEO-Agenturen, die einem das halt andrehen wollen, muss man halt eher wegrennen, dummerweise. Aber es gibt halt auch einige, die sich dem Thema wirklich angenommen haben, in gut. Ich glaube, da zählt ihr sicherlich dazu. Catbird-Seeds machen in dem Bereich einen guten Job und einige andere auch. Aber man kennt halt auch die anderen Pappenheimer, die dann dir ein Content-Piece verkaufen, auf das sie dann ihre alten Links schießen, wie früher auch, und haben einfach noch etwas mehr Geld gemacht. Also das ist immer so eine Geschichte, weil es ist halt doch auch etwas, wo man schon einen sehr engen Kontakt zum Kunden haben muss, weil am Ende kommuniziert man ja im Namen und des Kunden oder es geht ja nur mit ihm.
Ja, klar. Also wir versuchen auch immer natürlich, also das Liebste, finde ich, wäre mir immer der Geschäftsführer, der halt aus seinem Füllhorn an Erfahrungen rausgreift und ein Riesenstück Content produziert. Aber das wird natürlich in der Regel einfach nicht passieren. Das finde ich immer super schade, gerade wenn man, ich mache viele Workshops und wenn man mit diesen Koryphäen spricht, dann merkst du erstmal, wie unglaublich tief die in ihrem Thema drin sind. Und wenn du dann aber in das Firmenblog reingehst, dann siehst du halt den guten 3-Sterne-Content von sonst wem. Das ist so ein Thema, was mich wirklich beschäftigt, was aber auch eben sehr individuell ist, auf den Kunden bezogen. Wie kriege ich aus diesem einen Menschen diese Liebe zum Produkt raus und dieses extreme Fachwissen, das er da wirklich hat?
Definitiv. Und ist ja ganz übel, also von meiner Erfahrung her ist das, wenn du natürlich dann im B2B-Bereich bist, wo du dann auch im Unternehmen echte Quacks hast Und die Webseite ist halt voll mit Marketing-Sprech. Und dann allein zu sagen, okay, beschreib doch nicht die Features in irgendwelchen Begrifflichkeiten, die keiner kennt, sondern was mache ich denn damit? Welches Problem löst du mir damit und wie gehe ich vor? Also da musst du schon viel rauskitzeln, aber du stellst dann wirklich fest, die ist halt eher, sag mal, das mal vom Marketing wirklich gesteuerte Webseiten, die wollen dich noch sozusagen über Marketing-Sprech begeistern, rüberzukommen, obwohl du schon da bist und wo du dann eigentlich tiefer einsteigen musst. Mhm. Das ist da ja auch sehr typisch und sehr, sehr schwer rauszukriegen.
Ja, sehe ich ja genauso.
Und die Kompetenzen sind halt eigentlich in-house immer da, da hast du absolut recht. Nee, ist absolut, absolut spannend und richtig. Du, ich kann mich irgendwo mal an ein Interview erinnern von dir, ist aber schon echt Jahre her, wo du auch erzählt hattest irgendwie, wie viel ihr auch mit eigenen Geschäften macht. Mhm. Das war so unwenig, wie du es damals gesagt hast, aber es ist auch schon lange her.
Ja, genau. Ja, mehrteilige Antwort vielleicht. Also wir haben natürlich eigene Portale, müssen aber auch natürlich zugeben, dass ein paar Sachen auch, ich glaube, wie bei jedem, prioritätsmäßig einfach nach hinten durchgeschoben wurden und einfach gerade so nach Pinguin und Panda stand man dann vor der Frage, was machst du jetzt eigentlich? Ein paar Sachen haben wir auch einfach sterben lassen. Das andere Ding für uns ist natürlich immer noch so Sucher da. Klingt jetzt blöd, ist jetzt vielleicht auch nicht so das, was man klassisch als Portal sieht. Aber für uns ist es ein Ding, was auch umsatztechnisch mittlerweile relevant ist. Ich meine, es ist für uns erstmal ein Werbekanal, keine Frage. Oder so war es geplant am Anfang. Mittlerweile muss man aber klar sagen, dass es deutlich darüber hinaus gewachsen ist. Und also auch umsatztechnisch ist das Sucher da für uns mittlerweile relevant geworden. Plus wir haben noch ein paar andere Portale, da haben wir zwei Mitarbeiter, die exklusiv daran sitzen, so im Bereich Bildung. Aber wie gesagt, diesen großen eigenen Portalfokus hatten wir eigentlich nie und werden wir auch nie wieder kriegen.
Klar, macht Sinn. Hört ihr mich?
Ja.
Gut, okay. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich mich gemutet hatte. fantastisch. Nee, aber dann glaube ich, hat man dich jetzt relativ umfangreich vorgestellt. Ja, wobei, ich glaube, da könnten wir jetzt auch noch die nächsten zwei Stunden drüber reden, weil allein über das Apollo 7 könnte man bestimmt noch ein bisschen länger reden. Das finde ich echt ein geiler Name.
Da hätte ich im Nachgang auch noch ein paar Fragen.
Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Wochenrückblick und der beginnt dann 4 Wochen Rückblick, sind ja eigentlich nur 2,5, weil die letzte Aufnahme war ein bisschen verspätet. Heute nehmen wir etwas früher auf, übrigens für alle. Wir haben den 12.5. Show geht live am 20. Wir haben also 8 Tage Versatz, wenn ihr dann euch wundert, warum irgendwelche Top-News der letzten 8 Tage und ihr es hört nicht dabei sind. Die sind für uns noch nicht passiert. Kollegen von Lunavark haben hier also eine ganze Artikelreihe, ich habe einfach mal einen rausgekriegt zum Thema Content-Strategie. Ich finde den deswegen sehr schön, weil er eigentlich auch sehr pragmatisch vorgeht. Wird jetzt auch keine Rocket Science aus dem Thema gebaut. Man kann bestimmt alles irgendwie vertiefen, aber ich stelle gerade bei diesem ganzen Thema der Planung und Recherche und sonstigen fest, es muss ja irgendwie handelbar sein. Also keiner hat Zeit, ein Jahr lang eine Tiefenrecherche zu machen. Und ich glaube, die finden da eine recht gute Mischung zwischen dem, was abbildbar ist in überschaubarer Zeit und dann kommt auch was halbwegs Sinnvolles bei rum. Habt's mal reingeschaut?
Auf jeden Fall. Ich meine, wir hatten ja eben schon über Content Marketing gesprochen. Ich finde, es ist ein super Beitrag. Habt ihr auch so ein Rauschen in der Leitung gerade?
Ja. Ich habe aber keine Ahnung, wo es herkommt.
Okay.
Marc? Ich höre es nicht übrigens. Ich höre kein Rauschen.
Dafür bist du ganz abgehackt.
Ja, ich höre euch auch manchmal abgehackt. Das ist doch Wahnsinn.
Verrückt. Okay. Aber es rauscht jetzt auch nicht mehr.
Okay.
Was auch immer es war, ist es weg.
Also, großes Kino, guter Beitrag auf jeden Fall. Ich merke, dass das natürlich so überhaupt die so Themenfindung und so ist natürlich ein großes Thema für viele Unternehmen, die jetzt nicht so geborene Online-Marketer sind. Also von daher super Beitrag und kann ich nur empfehlen.
Definitiv. Markus, kannst du reinschauen?
Absolut. Ich habe auch reingeschaut natürlich und ich finde es halt auch extrem gut, dass in dem Beitrag konkrete Beispiele drin sind. Nicht nur so ins Blaue gesprochen, sondern auch konkrete Beispiele, konkrete Screenshots, konkrete Tools, wo auch die Leute eben halt, die nicht so wie wir sich den ganzen Tag mit solchen Geschichten beschäftigen, glaube ich auch einen schnellen und guten Überblick bekommen. Also das lohnt sich auf jeden Fall, die Artikelserie mal durchzulesen für die alten Hasen, gleichwohl für die, die vielleicht noch nicht so ganz firm sind in dem Thema Content.
Definitiv. Dann kommen wir zu etwas, was sich da mittlerweile zum kleinen Aufreger auf meiner Facebook-Seite abgemeckt hat. Und zwar die Kollegen von RankingCheck haben einen schönen Artikel verfasst, der lustigerweise auch gleich ein bisschen schön überschriftet ist mit Affiliate-Abzocke vermeiden. Wo sie sich mit Attributionen in Google Analytics auseinandergesetzt haben, um einfach festzustellen, welcher Kanal denn wie profitabel ist. Klar werden ja alle nach Last Click abgerechnet. Da sah das dann so halbwegs gesund aus, aber trotzdem war das nicht ganz so ihre Gesamtkur noch höher, als sie eigentlich haben wollten. Dann haben sich die Kanäle einzeln angeschaut, dann haben wir die Attribution ein bisschen rumgedreht und geschaut, wo man noch was machen kann. Und haben dann festgestellt, dass es mit ihrem Affiliate irgendwie exorbitant teuer ist. Und natürlich aus dem Grund heraus umgestellt, weil so ein Affiliate-Cookie, wenn der sagt, irgendwie 30 Tage lebt das Ding oder whatever, 7 Tage ist er latt, also der lebt ja länger. Das heißt, ich bezahle den ja, auch wenn ich intern bei mir im Analytics das alles auf Paid Search habe, will ja der Publisher trotzdem seine Kohle haben, weil mir das ja vom Netzwerk so gemeldet wird. Dann haben sie halt das Ganze mal versucht, irgendwie in ihre Attributionen zu Fuß mal reinzuknuddeln, einfach indem sie das Modell umgestellt haben. Ist jetzt auch wirklich keine absolute Korrektheit, die sie da angestrebt haben. Aber dann sah das Ganze schon mal relativ anders aus mit einer Kurve von 28%. Und dann haben sie sich gedacht, huch, wie kommt denn das? Und haben das halt dann mal angefangen mit der Affiliate mit ihrem Affiliate-Netzwerk zu reden und die sich etwas zugeknüpft haben, was ihre Zahlen betrifft, die per se auch immer wesentlich höher waren als die, die es im Analytics gab. Und am Ende kam Views mitgeschickt hat, warum die Klicks aufgeschlagen sind. Und B, das Post-Views auch noch über Remarketing auf ihre eigenen Website-Besucher geschaltet haben, was eigentlich dann zu absurd hohen Anteilen geführt hat. Also in zwei Stufen Käse, wenn der Kunde nicht weiß, dass er bepost-viewed wird. Und dann auch noch zu der anderen Geschichte. Ich persönlich sage ja, man darf Affiliate-Marketing wirklich nur machen, wenn man technisch hochgradig fit, man ist da regelmäßig ziemlich ausgezogen. Und das hier ist jetzt nur eine Art und Weise, wie man ausgezogen hat, weil diese ganze Tracking-Kette ist natürlich an vielen Stellen zu relativ trivial zu kompromittieren. Und dementsprechend kann ich den wirklich nur herzlich empfehlen, weil wir haben das regelmäßig, wenn wir so mittelgroße Kunden im E-Commerce haben, dass man da immer echte böse Knaller findet. Problem ist natürlich, dass dann natürlich auch gerade die guten Leute in der Branche sich natürlich dann angegriffen fühlen. Das ging dann auf meiner Facebook-Seite so ein kleiner Beef los. Ist halt immer so, dass die Guten sich natürlich zu Recht, die anderen können sich nicht angegriffen fühlen, die haben den Scheiß ja gemacht. Deswegen da natürlich, es ist kein Allgemeinbild über die ganze Geschichte, aber man muss einfach wissen, auf was man sich in den Kanal einlässt, und wenn man keinen wirklich vertrauensvollen Unterstützer hat, gerade wenn man so im Standard mittelgroßen E-Commerce unterwegs ist, der einen da bei der Hand nimmt, dann ist man da ziemlich vielen Leuten ausgeliefert an der Stelle, weil, also ist zumindest meine Erfahrung, geht über so viele Dimensionen und Varianten, und es reicht ja, wenn in der ganzen Chain irgendwie zwei Publisher sind, die mit dir Scheiße spielen wollen, weil du hast halt einfach nicht einen Ansprechpartner, sondern es sind halt ganz viele Leute, die daran beteiligt sind. Und zu vielen kennen einen nicht, für die ist man einfach nur ein Advertiser und da ist jetzt auch keine großartige Vertrauensbasis da. Das heißt, man muss den Scheiß sauber im Griff haben, sonst sollte man den nicht anfangen. Und dann wird's teuer, weil da muss ich mich auch noch jemanden abstellen dafür und auf einmal rechnet sich dann, ist dann die Frage, ist der Kanal überhaupt groß genug, dass ich mir diesen Aufwand leisten kann, ihn komplett durchzutracken? Wenn ich das dann nämlich nicht kann, dann ist es vielleicht für mich kein sicherer Kanal, weil ich ausgezogen werde. Das ist so die Frage. Ich weiß nicht jetzt, wie ihr das, Markus, du hast ja gerade gesagt, ihr seid ja auch viel unterwegs. Wie sind da eure Erfahrungen in dem Bereich?
Wir haben uns eigentlich komplett rausgezogen aus dem Thema. Ich bin jetzt zahlenmäßig gerade überfragt, aber das meiste, was wir machen, machen wir mittlerweile vollkommen direkt mit Kunden und gar nicht mehr über irgendein Netzwerk oder so. Von daher, aus dem Thema sind wir eigentlich komplett raus. Ich fand den Artikel aber trotzdem super, also gerade auch, weil er zeigt, also ob die Daten jetzt stimmig sind oder nicht, wie auch immer, vollkommen egal. Aber es reicht halt nicht, Google Analytics einfach nur zu installieren, sondern du musst dich halt wirklich damit beschäftigen, was da angezeigt wird. Und allein dafür ist der Artikel Gold wert.
Definitiv. Ich meine jetzt auch nicht, ob ihr da was macht, sondern ob, wenn du jetzt einen Neukunden hast im klassischen E-Commerce-Umfeld, wir gehen ja dann immer erstmal in Analytics-Daten rein, weil das meistens nicht sicher korrekt konfiguriert ist. Und sobald er Affiliate macht, schauen wir da näher hin und so und in 9 von 10. Und da war die Frage, ob dein Erfahrungsshare da so ähnlich ist.
Also wir haben interessanterweise relativ wenig Kunden, die noch Affiliate-Marketing machen. Das, wo auch noch immer das liegen mag. Von daher, mein Thema ist es nicht. Also ich halte mich aus diesem Google Analytics-Thema ohnehin relativ großflächig raus. Ich kann das zwar, aber das machen ja andere Leute im Unternehmen und hätte ich jetzt so keine starke Meinung zu.
Definitiv. Cool. Aber da habt ihr ja gute Kunden gefunden. Bei uns machen es viele danach nicht mehr. Jetzt aber weniger, du wirst es wahrscheinlich weniger mitkriegen. Oder du wirst jetzt ja wahrscheinlich selten bei anderen Leuten gefragt, wie ihr Analytics-Zahlen zu interpretieren sind.
Jens, du hast gerade ein bisschen abgehakt, ich habe die Frage nicht verstanden.
Ich sag, du wirst wohl seltener jetzt von externen gefragt, wie sie ihre Analytics-Zahlen zu interpretieren haben im Affiliate-Bereich.
Nee, das ist, also gut, also ich als halt Inhouse-SEO, wir haben unser eigenes System, da haben wir auch eine ganze Abteilung, die das wirklich sehr, sehr gut machen, unsere BI-Jungs und Mädels, das ist alles okay.
Genau. So, kommen wir zum letzten anderen Thema, und zwar ging es ja irgendwie lustig hoch, ich habe jetzt mal als Beispiel SEO-AT genommen, weil ich den schnellsten gefunden habe. Ist auch, glaube ich, sind es ja auch eher US-Beispiele, aber da hat wohl Google teilweise schwarze Titles irgendwie getestet, auch dunkelblaue, was dann auch fast aussah wie schwarz, bis hin zu ganz schwarz. Ja, da ist so die Frage, also sieht scheiße hier aus und man fragt man sich, muss man alles AB testen, wenn man offensichtlich weiß, dass es scheiße aussieht. das Lustige war, das ist, als wir T-Online-Suche damals übernommen hatten, war die ja in der Telekom-CI. Das heißt, Titles waren schwarz und die URLs waren magenta. Das sah noch hässlicher aus.
Schick, schick, ja. Schick. Ja. Aber das sieht erstens nicht nur nicht schön aus. ich glaube halt auch, dass das unglaublich viele Menschen verwirrt, die vielleicht auch nicht so täglich mit der Google arbeiten. Ich meine, wir haben das nach 2 Tagen raus, da wissen wir also, okay, passt jetzt, Titel ist schwarz und trotzdem klickbar. Aber wenn ich da jetzt auch, ich will jetzt nicht meine Eltern ins Spiel bringen, aber ich glaube, die hätten da schon einige Probleme.
Definitiv. Definitiv sehe ich ähnlich. Strange. Und das Problem ist natürlich auch, beim Scannen der Seite kannst du nicht immer schön an dem Blau weiterhüpfen, weißt du? Also das macht es auch ein bisschen schwerer, wenn Description und Titel jetzt die gleiche Farbe haben, finde ich. Also ja. Na, zumindest hatten wir dann damals lange Zeit rumdiskutiert und durften dann irgendwann uns an den Farbcode anpassen, nachdem wir ganz viele Usability-Tests durchgeführt hatten mit so Glasscheibe und Leuten und die haben alle geflucht und fanden das Ding hässlich. Und wir haben es auf Video aufgenommen und dann durften wir endlich raus und Resultat war, dass wir mit Umstellung eigentlich dreifache Nutzung hatten. Dementsprechend würde ich sowas halt einfach nicht mehr testen. Okay. Wahrscheinlich muss ihre AI halt einfach jeden Krack mal machen, um zu wissen, was es bringt oder nicht.
Genau.
Exakt. Aber was anderes haben sie auch, sind sie auch am Ändern. Und zwar die Preisangaben. Es gibt ja diese Preisangaben, Möglichkeit über Rich Snippets auszuzeichnen, und die wird Google jetzt wohl entfernen bei Reisesuchanfragen, weil einfach die Ranges so groß sind, dass es eigentlich auch nicht mehr wahnsinnig informativ ist. Also betrifft dann also so Flüge und andere Gedöns, weil es einfach sinnbefreit war. Finde ich, kann man mitgehen soweit.
Ja, also gerade bei einem irgendwie ich habe hier bei dem SEO.at ist ja ein Beispiel, wo die Price Range von 20 bis 98 Euro ist, und es macht natürlich keinen Sinn, das jetzt großartig anzuzeigen. Es hilft dir einfach nicht weiter.
Ja.
Sehe ich auch so, weil in den SERPs sind wir sich ja schon mal einen groben Überblick verschaffen, mit welchem Preis man denn zu rechnen hat, wenn man auf diesen Link klickt. Und ja, das macht irgendwie gar keinen Sinn mehr.
Ich frage mich auch auf einer rechtlichen Ebene, ob das passt. Also es gab ja auch verschiedene Streitereien da, weil Fluglinien nicht den vollen Endpreis angeben. Also ob das hier alles so passte, ob Google vielleicht auch aus dem Grund einfach den Stecker gezogen hat, keine Ahnung.
Ja, das kann auch sein. Aber es ist definitiv auch aus Usability-Grund, wie du gerade gesagt hast, sinnvoll, es einfach wegzulassen. Genau. Kommen wir, glaube ich, springe ich mal kurz ein Thema, bevor ich wieder zurückgehe. Aber das letzte Thema, was so die Optik betrifft, ist die Ergebnisse sind jetzt breiter geworden. Jetzt müssen wir ja mit Copy-Paste unsere ganzen Guides wieder ändern, wie lange Titelwert gab.
Oh ja.
Genau. Aber ist ja in sich schön. Ist natürlich die Frage, wenn sie im Desktop breiter werden, wie machen sie es im Mobile, und mache ich dann zukünftig Mobile-Title und Desktop-Title?
Ja, das Ganze ist wieder ziemlich verwirrend auch, ja. Gerade gut für uns Inhouse-SEOs. Klar, wir passen dann die ganzen Guidelines wieder an. Also müssen wir uns selber auch erstmal überlegen, wie wir das machen, ob wir es machen. Wobei ja Google den Titel mittlerweile ziemlich eigenständig bildet. Da wird nochmal der Brand angehangen, manchmal nicht. Die Description ist fast nie die man sich schön ausgedacht hat. Unterm Strich, klar, ist es schön, man hat mehr Platz für die SERPs, was natürlich auch vorteilhaft ist, was auch das eine oder andere Portal heute geschrieben hat, die Ergebnisse rücken auch wieder ein Stück nach oben, wenn weniger Platz verbraucht wird, also wenn es mehr in die Breite geht, dass die Description dann nur eine Zeile braucht von einigen Marktbegleitern, die vielleicht ihre Snippets dann nicht nachpflegen. Also mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt.
Es heißt aber auch natürlich, wenn die alle nach oben rücken, haben wir auch wieder mehr Platz, da können wir 5 Ads drüber kleben. Wer weiß, was da kommt.
Du meinst, in diese Richtung geht es ja.
Man weiß es ja nie. Also ich glaube, Pip würde jetzt eher in die Richtung tendieren.
Ja, kann sein.
Genau, nee, es ist spannend. Wobei, ich bin ja sowieso einer, der sich um die Länge des Titels nicht so wahnsinnig... Ich schreibe dir schon gerne etwas... länger, wenn ich es für wichtig erachte, weil ich meine, die Wörter kommen ja trotzdem an und ziehen ja auch. Und wenn du gewisse Mehrwortkombinationen unbedingt noch brauchst, dann schreibe ich den auch gerne mal ein Stück länger, weil den schiebt sich dann Google, wie du schon sagst, auch entsprechend zurecht. Und wenn man regelbasiert arbeitet wie im E-Commerce, dann kann man das gar nicht verhindern. Also da kannst du das nicht auf Zeichen genau hinkriegen. Das geht einfach nicht.
Absolut.
Und und Description ist natürlich ein klassisches Großportal-Thema, was du da hast. Du rankst halt zu so vielen Suchbegriffen, dass Google den halt bei vielen Suchbegriffen eh umbauen muss, weil das suchbegrifflich in der Description steht. Das hast du bei kleineren Seiten nicht so sehr das Problem. Also nicht so viele Rankings zu dem gleichen Dokument hast.
Ja, aber ich habe jetzt gerade so in jüngster Vergangenheit festgestellt, auch wenn man die Description wirklich sehr gut auch auf die Hauptphrase oder die Hauptphrasen abstimmt, dass Google sich da trotzdem irgendwas anderes rauszieht.
Kann aber auch sein, dass ihr die eh mal verwirrt. Ich meine, die schreiben bei auch GMX dran, wenn es web.de ist und so.
Ja, das passiert.
Genau, nee, aber ja, definitiv. Und hat man ja auch heute irgendwie den Fall gehabt von dem einen Kollegen, wo dann auch was ganz anderes da stand, wo sich irgendein Anchor-Text mit in den Titel reingeknuddelt hat oder so. Ja, da genau. Passieren schon mal lustige Sachen manchmal. Genau, und kommen wir jetzt mal zu was, wenn wir das wissen, zum praktischen Test, und zwar bei, wie heißen diese Kollegen hier? Das kann ich immer aus der, ich muss immer erst die Seite aufrufen, aus der URL sind die Wörter schwer abzuleiten. Bild Visible, die haben sich mit auseinandergesetzt, jetzt wo ja diese Answer-Boxen doch stärker ausgerollt werden und vor allem nicht mehr mit Wikipedia befüllt sind, sondern mit Gott und der Welt. Mhm. Hat er eine von sich selber genommen und hat dann festgestellt, okay, der Text ist irgendwie blöd. Also ich meine, der ist schön, aber es geht ja sicherlich noch schöner. Und dann hat er angefangen, einfach den Text ordentlich mit Markup auszuzeichnen. Also er hat ja so einen riesen Textblock gehabt, also ein riesen, ist gut, so einen fünfzeiligen Textblock, und hat daraus dann einfach, hat erstmal eine, sozusagen eine Überschrift hingeschrieben, in der er so etwas hingeschrieben hat wie "Here's how", weil es sind ja Answerboxen. Und zwar ganz in der Nähe von dem Text, den er schon drin hatte. Und den hat dann Google automatisch als Überschrift zugeordnet und dem Text da vorne weggestellt und hat dann halt einfach eine Ordered List gemacht aus dem Text, sodass es einfach wie so eine Vier-Punkt-Liste ist. Und hat das Ganze dann einfach mit über die Search-Konsole an den Index gesendet, und eine Stunde später sah seine Answerbox viel schöner aus. Dann hat er noch ein paar andere Tests gemacht. Und also man kann sich da richtig Mühe geben, wenn man die mal hat. Also für alle die haben, ihr könnt die sozusagen quasi fast live editieren. Und was man da so alles Schönes machen kann, hat er da reingeschrieben, kann ich da wirklich nur empfehlen, einfach mal, ich glaube, wenn man das Ding nämlich ein gutes Stück größer bekommt, noch ein Bild reinkriegt, etc., dann glaube ich, hat man aus der eh schon guten Traffic an der Position sicherlich noch ein bisschen mehr.
Ja gut, vor allem, also da hat man dann so viel Platz belegt mit einem eigenen Ergebnis, weil man hat ja immer zwei eigene Ergebnisse untereinander. Da haben dann die Marktbegleiter wirklich fast keine Chance mehr, um dort relevanten Traffic zu bekommen.
Genau, vor allem kann man immer darauf aufpassen, dass der letzte Bullet Point oder der letzte Satz so ist, dass man unbedingt mehr lesen möchte.
Das stimmt, ja.
Dann klappt es auch mit den Klicks. Aber fand ich schön. Habt ihr mit dem Kram schon rumgetestet?
Getestet nicht. Wir haben in den USA dort ein paar Integrationen, aber getestet, wie gesagt, noch nicht.
Markus, ihr?
Jetzt gar nicht so in der Variante, in der er es gemacht hat. Also ich, haben wir etwas mit rumgespielt. Ich fand es nur spannend, ich hätte es nicht erwartet, dass es einfach kurz in die Search Console fetch das Google Bot und eine Stunde später ist das Ding aktualisiert. Das fand ich hier eher überraschend. Aber ich finde es cool. Ne? Ich werde mich da mal dran setzen und mal gucken, wie weit man das Spiel treiben kann.
Ja, nee, ist geil. Also, weil du kannst halt wirklich schnell testen. Also bei Titles habe ich das schon gemacht. Da hat es auch ähnlich schnell funktioniert. Also Title geändert, hochgeschickt. Und dann war es auch eine Stunde später sozusagen sichtbar. Das geht wirklich sehr schnell. Leider sind ja jetzt die Limits da etwas angezogen worden, wie viel man da fetchen kann. Ja. Und an den Index checkt, also fetchen kannst beliebig viele, nur einen Index senden kannst jetzt irgendwie weniger.
Ja, genau. Nur 500 im Monat oder irgendwas geht da, ne?
Ich glaube, es ist ein gutes Stück weniger. Und vor allem gilt es dann irgendwie für den Account oder sowas. Also zumindest kriegst du es nicht mehr rein, indem du dich einfach noch alle Verzeichnisse durchverifizierst. Das dann, weißt du, pro Property, sondern das gilt dann immer für die Domain in Summe oder so. Und vorher war das pro Property. Da hättest du ja notfalls einfach die URL verifiziert, die du editieren willst, weißt du? Ist ja etwas, was ich übrigens sehr gerne mache. Also das haben wir letztens festgestellt, ich muss es nochmal verifizieren, aber ich habe es jetzt so bei drei, ich habe das mal bei dreien getestet und da war das immer so. Ist mir noch ein bisschen klein, aber egal. Dass wenn du kannst ja in der Search-Konsole sagen, Filter auf URL-Bestandteil, und dann kriegst du ja den Auszug. Da sagst du ja, du brauchst ja die Verzeichnisse nicht mehr zu verifizieren. Ich habe das gemacht und habe den auf einen Pfad gefiltert und habe den gleichen Pfad verifiziert. Und ich hatte bei der Verifizierung deutlich mehr Daten. Mhm. Also da waren Keywords dabei, die bei der anderen gar nicht dabei waren, und zwar nicht unten an der Liste, sondern die hätten auf Position 3 der 4 kommen müssen, von der Häufigkeit der Klicks. Und ja, die waren auf der anderen Bericht gar nicht da. Und alle anderen, die da waren, da waren die Werte einfach höher.
Ja.
Das
aber fand ich... Aber ist das denn so, dass du dann bei anderen URLs vielleicht einfach Phrasen hattest, die mehr Klicks erzeugt haben und die deswegen nicht aufgetaucht sind? Weil man hat ja nur irgendwie 1000 Top-Keywords.
Das sind ja alles in den 1000. Ich bleibe ja innerhalb der, ich habe mir sogar nur die Top 100 angeguckt, also du warst auf der ersten Seite die 25, die ja, aber du nicht umstellst, siehst. Aber wenn du jetzt sagst zum Beispiel example.com, ja. ABC, gefiltert, also auf ABC Verzeichnis, also und sagst, ich verifiziere das Verzeichnis ABC,
ja.
Ist ja von der Abfragelogik, wäre es exakt das Gleiche.
Ja.
So, weil ich habe ja nur alle URLs unter ABC. Ja. Und dann ist es wirklich so, dass du auf Position 4 oder 5 von der Top-Liste kommen einfach bei der, wenn es eine eigene Property ist, Keywords, die bei dem anderen komplett fehlen. Also die haben dann irgendwie 500, 800, 1000 Klicks, die fehlen komplett. Auf der, wenn du nur die www verifiziert hast und filterst. Hm. Das, und alle Keywords, die drin sind, sind um Faktor, ich würde mal sagen, so um 10, 15% einfach höher, was Impressions und Klicks betrifft.
Um Faktor?
Nein, Prozent, Entschuldigung. Also okay. Faktor 0,1, aber um 10, 15% höher. Aber ärgerlich ist natürlich hauptsächlich, also die 10, 15%, so, was soll's, wenn am Ende geht es ja um Trends und nicht um absolute Zahlen, dann wissen wir, da ist kein System sauber. Aber dass hier komplette Datentuppel fehlen, die in die Top-Listen gehören, ist natürlich schon eher ärgerlich.
Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, wenn man ein eigenes Verzeichnis dort verifiziert. Werden dort auch dann nochmal 1000 Phrasen angezeigt?
Ja, klar. Außer es gibt keine 1000. Also ich meine, wenn es halt einfach bei 0 ist, dann ist halt 0. Aber die kriegst du raus. Du kriegst ja auch über die API 5000 und du kannst jetzt bei der Hauptdomain paginieren. Also du kannst dann auch sagen, gib mir die zweiten 5000 und gib mir die dritten 5000.
Okay.
Wobei, wie gesagt, wenn du bei der Property, bei der API musst du noch testen lassen, da habe ich es mir noch nicht angeschaut, wie da die Calls aussehen, ich habe das jetzt mal nur auf die Schnelle gemacht.
Ja.
Wenn aber trotzdem die Property dir einfach mehr Daten liefert, dann ist mir ja egal, ob ich paginieren kann oder nicht, weil dann hätte ich gerne die mehr. Und bin eh schon Übergang auch ganz, ganz wichtige URLs, wenn du so wirkliche Hero-URLs hast, an dem viel Traffic auflegt, gibt es ja manchmal bei irgendwelchen Seiten, wo eine irgendwie 20-30% des Traffics macht, dann verifiziere ich die sogar komplett alleine. Was übrigens auch spaßig ist, wenn du die Properties einzeln durchverifizierst, du kriegst mehr Warnmeldungen. Also du brauchst ja eine gewisse Schwelle, zum Beispiel sie haben irgendwie viele 404 auf einmal. Die gilt ja immer für die URLs, die in der Property liegen. Und wenn du natürlich jetzt die Hauptdomain hast, dann kann es sein, dass dir im Verzeichnis irgendetwas schief läuft. Es reicht aber nicht, dass dir eine Warnung ausgespuckt wird, wenn du, weil er die Gesamtproperty, weil er die Gesamtdomain betrachtet. Gehst du auf Verzeichnisebene runter oder auf noch eine Ebene runter. Und übrigens, du kannst die Accounts per API anlegen, das muss ich alles per Hand machen. dann kriegst du da wesentlich mehr Mahnmeldungen und hast halt auch deine ganzen IT-Fehler auf die Properties zugerechnet. Das ist wirklich sehr angenehm.
Cool.
Und du kannst dir mittlerweile für API abfragen. Da haust du dir alles in Excel rein, da musst du die Konten nicht durchgehen und hast dich schön auf einen Blick. Das ist geil.
Ja, super gut. Also wir sollten eigentlich mal in unserer Show regelmäßig so einen Slot einfügen, wo wir über die Search-Konsole sprechen. Macht man viel zu wenig.
Ja, ich erzähle euch immer, wenn mir was Neues einfällt. Und wenn dem Walcher was einfällt, soll es einfach verblocken, dann können wir es.
Ja, wir können ja jetzt nicht immer den Walcher einladen.
Er sagt ja, er soll es verblocken. Und
so viel Zeit hat er auch nicht.
Ach, der ist doch jetzt der Chief Evangelist bei denen. Der ist, sein Job ist auch zu reden, dachte ich. Cool. So, und dann natürlich, glaube ich, das Letzte, was irgendwie hier reingeknallt ist, ist sozusagen eher Branchen-News als jetzt Google-News, ist ja, dass jetzt Systrix die Zeolytics sozusagen gekauft, übernommen hat, was ja doch auch mal ein cooler Move ist. Ich hatte jetzt auch also ad hoc in dem Bereich gar nicht mit einer großartigen Konsolidierung gerechnet. Ich habe mir auch mal den Markt nicht so genau angeschaut, muss ich sagen. Also für mich kam zumindest überraschend, hätte ich jetzt nicht mehr mitgerechnet. Sind auf beiden Seiten coole Kollegen. Ich glaube, da finden sich auch jetzt echt Menschen, die weitergeht. Und wie sie das Ganze dann jetzt merchen, da haben wir jetzt einiges zu tun haben. Aber ist ja jetzt ein Bitter weniger da.
Sozusagen, ja.
Also ich fand es auf jeden Fall einen guten oder ein schlechtes Beispiel für Corporate Communications. ich habe gesehen, als sie es gerade getwittert hatten und irgendwie Zeolytics schrieb, dass sie jetzt beide fusionieren. Und 30 Sekunden später schrieb Systrix dann halt, dass die einen die anderen übernommen haben. Da hätte man sich zumindest vorher auf eine Sprechweise einigen können. Wäre nicht verkehrt gewesen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ich glaube, die sind gerade beide jetzt auch nicht top in so PR-Themen aufgesetzt. Im Content-Marketing machen sie eigentlich, also vor allem Systrix, finde ich ja, mit Systrix hilft und sowas und was sie ja alles raushauen, schon einen guten Job. Aber man merkt jetzt, es hat jetzt nicht so den Mega-Stellenwert, wie es jetzt bei OnPage macht, die ja da wirklich einen genialen Job abfeiern. Mhm. Oder halt auch bei Searchmetrics, die ja da auch stark unterwegs sind, wahrscheinlich jetzt auch, was sie da auf dem US-Markt alles brauchen. Da muss man sich natürlich auch etwas stärker aufstellen. Es ist ja schon eher auf der Tonalität, die ich persönlich auch sehr sympathisch finde, so wir sind halt irgendwie aus der Branche, für die Branche, knuddeln uns und weißt du, was ich meine? Das ist so. Ja.
Also ich fände es auf jeden Fall auch schade. Zeolytics hatte immer diesen schönen Free-Account, den man auch mal einem, weiß ich, ab und zu rede ich halt auch mal so vor Existenzgründern oder so, die halt wirklich jetzt kein Geld auszugeben haben. Und den könnte man zumindest immer sagen, wenn du mal so ein SEO-Tool in Aktion sehen willst und auch zumindest ein paar ordentliche Daten haben möchtest, hol dir da den Free-Account. Ich fände es jetzt schade, wenn es den jetzt so in der Form nicht mehr gäbe. Aber ich bin auch gespannt, wie der so in die Systrix-Welt rübergleiten könnte. Da glaube ich persönlich eigentlich eher nicht dran.
Ja, hat Systrix nicht Systrix Smart? Ist das nicht auch kostenlos?
Ja, also das Tool selber ist natürlich kostenlos, aber trotzdem bei Zeolytics mit dem Free-Account kamst du wirklich an so ziemlich alles dran. Und da ist Systrix natürlich, ich meine, das Smart, klar, finde ich auch toll, ist cool, aber du kommst halt trotzdem nicht an die ganzen Toolbox-Daten dran. Ja. Und wie gesagt, das fände ich jetzt schade, wenn es das einfach nicht mehr gäbe.
Das nehmen wir mal als Aufruf jetzt aus dieser Sendung mit. Johannes, Sören, wenn
machtet.
Ihr uns hört, machtet.
Es gibt auch generell in Zeolytics einiges, was sich durch dich zum Migrieren lohnt. Also ich finde ja ihre Branchenindizes einiges, was sie da haben, waren schon geile Features. Also die sollte man jetzt auch nicht irgendwie verlieren. Wobei die Nutzungsstatistik jetzt natürlich nur Zeolytics hat. Also die werden es ja besser sehen als wir, was die Leute wirklich auch genutzt haben. Man kann ja vieles schön finden, wenn es keiner genutzt hat, dann war es halt schön. Mhm. Genau, cool. Aber ich glaube, damit sind wir fertig und kommen wir zu unserem Fokusthema. Und da hast du jetzt, und zwar Relaunch, genau. Und würde ich sagen, Markus, du hast ja diesen schönen 10 große Fehler aus der Fallstudie Oktober 2015. Ist jetzt also auch nicht wirklich veraltet an der Stelle, sondern relativ up-to-date und wird sich wahrscheinlich jetzt die Top 10 nicht geändert haben, würde ich jetzt mal raten. dementsprechend würde ich sagen, schieß mal los.
Ja, vielleicht kurz, wie die Fallstudie entstanden ist. Wir haben uns 50 Relaunch-Projekte angeguckt, die wir, ich glaube, so über den Verlauf von 2 Jahren betreut haben. Und haben halt geschaut, was geht eigentlich schief? Also was, wenn wir es als SEO-Agentur jetzt nicht betreut hätten, was hätte dieser Website schaden können? Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, es waren 82% der Fälle, sind es einfach die fehlenden oder fehlerhafte 301-Umleitungen. Und wir hatten genau heute wieder ein Projekt, wo auch genau das wieder das Problem war, dass eben so 301-Umleitungen werden dann, ich weiß nicht, dass entweder alles auf die Startseite umgeleitet wird oder dass nur 50% der Umleitungen funktionieren. Das ist halt so ein typischer Fehler. Und da arbeiten wir halt immer mit sehr großen URL-Testmengen, dass wir wirklich 10.000, 50.000, 100.000 URLs durchprüfen, ob das alles passt. Wir haben dann auch noch Tools hinten dranhängen, um diese Daten für uns ein bisschen zu aggregieren, um halt solche Fehler zu vermeiden. Andere Sachen, die wir halt auch noch sehr oft sehen, interessanterweise ist so der Faktor Zeitdruck. Also man redet ein halbes Jahr über ein Relaunch-Projekt und sagt permanent, bitte ohne die letzte SEO-Prüfung dürft ihr nicht live gehen. Und jemand kriegt man dann halt eine E-Mail, ja, wir mussten jetzt heute Nacht live gehen, ging jetzt irgendwie auch nicht anders. Und da ist auch schon unglaublich viel schiefgegangen, gerade weil es vermeidbar ist. Aber das zeigt halt, das ist dann kein technisches Problem, sondern das ist dann wirklich ja organisatorisches Versagen. Wenn halt wirklich sehr viele Parteien an so einem Relaunch mitmachen und wenn es eben auch ja andere Gründe gibt, warum das Ding jetzt unbedingt live gehen muss, dann passieren halt solche Fehler. Ansonsten, ja, typische Sachen, so fehlerhafte Canonical Tags, alles kanonisiert auf die Startseite oder ich wechsle auf HTTPS, aber meine Canonical Tags sind immer noch HTTP, so diese ganz typischen Sachen. Das hreflang-Tags, so Internationalisierung wird total gerne falsch gemacht, einfach auch, weil das natürlich Tags sind, die du einfach schwer überprüfen kannst. Vielleicht auch, weil das Screaming Frog die noch nicht ja in-house von selber aus abbilden kann. Markup-Fehler, klassische Sachen. Vorher war das Product und Offer Markup noch drin und nach dem Go-Live ist es dann komischerweise weg. Seiten, die für Suchmaschinen geöffnet sind, die es gar nicht sein sollten. Ja, das ist so das Typische, was einfach Tag ein, Tag aus passiert. Wir haben da wirklich mittlerweile jetzt über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt. Man lernt aus jedem Fehler. Und es ist eine sehr exzessive Checkliste auch daraus entstanden von Sachen, die man sich anguckt. Aber wie gesagt, also das eine große Ding, was wirklich fast jeder falsch macht, und es ist ja irgendwie von 5 Projekten mehr als 4 im Schnitt, dass die 301-Umleitungen einfach nicht stimmen.
Dazu möchte ich gleich mal jetzt einhaken. Ich meine, wenn man auch von dem Thema nicht so viel Ahnung hat, von dem Thema Relaunch und SEO, wenn du irgendwie mal googelst oder dich ein bisschen informierst, was du beim Relaunch hinsichtlich SEO beachten musst, ist doch immer der erste Punkt, den du findest, macht 301 Redirects. Wenn sich die URLs ändern, leite die alte 1:1 auf die neue um. So, dann verstehe ich nicht, warum das so oft vergessen wird. Meine eigene Einschätzung dazu, es ist manchmal einfach die Faulheit der Leute. Klar, bei größeren Projekten mit 1000 URLs, mit 10.000 URLs, meinetwegen 50.000 URLs, dann ist es einfach eine Fleißarbeit, wo man sich einfach hinsetzen muss, muss die entsprechenden Regeln sich anschauen, zusammenschreiben, muss es mit der IT besprechen und so weiter. Und da sitzt man halt dann schon mal einen Tag dran oder 3 Tage dran, arbeitet mit riesigen Excel-Files im schlimmsten Fall, aber es geht alles. Und ich finde dieses fehlende oder fehlerhafte 301 Redirects, es gibt heutzutage so viele gute Tools, die einen da wirklich die Arbeit abnehmen. Das ist ein Ding, das verstehe ich nicht, warum das vergessen wird. Also ist mir völlig unverständlich.
Also fehlende 301-Umleitungen, also dass jetzt wirklich gar keine geschaltet werden, das sehen wir eigentlich faktisch auch nicht mehr. Aber es ist oft so, dass du krasse Lücken hast, dass zum Beispiel ganz bestimmte Seitentypen da nicht korrekt umgeleitet werden. Oder halt, dass man es für die Top 500 URLs gemacht hat und danach hatte man irgendwie keine Lust mehr.
Faulheit, genau.
Faulheit, ja. Mangelnde Sorgfalt häufig auch. Dann werden trotzdem noch 302 Umleitungen ausgeliefert und oder ewig lange Weiterleitungsketten. Man kann ja unglaublich viel dabei falsch machen. Und oft heißt es dann auch, ja, nee, wir haben das alles so eingestellt. Also gerade viele Shop-Systeme können ja auch automatisch umleiten, dass sie sich alte Produkt-URLs merken. Ja. Und wenn es dann prüfst und mal 10.000 Produkte durchlaufen lässt, dann hast du trotzdem noch 2.000 Fehler da drin. Das ist dann manchmal auch, glaube ich, einfach, dass so manche Dienstleister das Thema auch nicht wirklich ernst nehmen. Dass es dann heißt, ja, wir haben das hochgeladen, aber geprüft haben wir es jetzt auch nicht. Und das muss dann halt der SEO machen. Und dann werden halt die langen Excel-Listen rübergeschickt. Und dann ist der Go-Live manchmal auch schon gefährdet, wenn die 301-Prüfung das letzte war und 2 Tage später soll es live gehen, aber auf einmal ist noch eine große Lücke aufgetaucht. Ist schon ein paar Mal passiert.
Ja, und im E-Commerce, glaube ich, hat man ist es nicht mehr so, dass man daran gar nicht denkt. Aber es gibt halt viele Nicht-E-Commercer, da ist es da fällt es dann erst auf, wenn es halt auffällt, dass auf einmal kein Traffic mehr da ist, weil man sich gar nicht klar war, wo der hergekommen ist. Also ich sage, klingt absurd, aber letztes Jahr gab es ja diese lustige Planet-Wissen-Sache, die sich da komplett aus dem Index geschossen haben und zwar dann auch so nachhaltig, weil sie dann stückweise versucht haben, es zu reparieren, dass es dann doch längere Zeit einfach nicht mehr da war. Klar, ich meine, da kommt halt so ein Sender und sagt, braucht einen Relaunch, geht zu einer Agentur, die baut einen Relaunch, stellt das neue hin, das alte wird abgeschaltet, fertig. Mhm. Da hat einfach keiner drüber nachgedacht. Es war halt überhaupt nicht auf dem Radar, dass man ja überlegen muss, dass der Traffic wieder, der ist ja einfach, der war halt einfach da, weißt du?
Ja.
Da sitzt, wenn, sobald kein Webanalyst da sitzt, dann ist halt, weiß auch keiner, wo der herkommt, der ist halt da. Mhm. Wir haben den da, das war der Online, da war das auch war mit immer den EDA-Traffic genannt, der war halt EDA. Und also, da, und das siehst du ja auch, wenn du die Sistrix-Liste durchschaust, also das ist halt wirklich der Standardfehler hoch 10 immer bei ihrem Monatsding und das sind in der Regel keine E-Commercer. Also seltenst. Mhm. Also selten, das sind halt meistens eher so Städteportale und sonstigen. Die wissen nicht, wo ihr Traffic herkommt. Mhm. Die denken, die Leute gehen hin und klicken sich dann durch ihre 18.000 Menüs, um dann ihre ihre Neuanmeldungs-Download zu finden. Macht natürlich ja. Kein Sau, die geben das in Google ein.
Ja.
Ja, und dann sitzen sie da und sind verwirrt, weil sie ihre Pressemitteilung draußen hatten. Hier toll, neue Städteseiten, buxehude.de und dann sieht es halt so.
Ja. Dazu gerade noch ein Einwurf. München.de hat jetzt einen Relaunch gehabt und die sind ab jetzt responsive.
Ah.
Und haben sich in ihrer Pressemitteilung selber als Vorreiter unter den Städteportalen.
Ach so, okay. Ja gut, man muss halt nur die Vergleichsgruppe schlecht genug wählen, dann passt es schon. Ne?
Ja, aber das ist ja auch eine ganz eigene Dienstleistergruppe, die da rumturnt bei diesen ganzen offiziellen. Also das sind ganz andere Systeme, die da haben und ist eine ziemlich geschlossene Welt auch irgendwie. Da werden schon lustige Sachen gemacht. Da gab es auch mal, die hat noch auch mal so eine Suchmaschine irgendwo gebaut, wo doch hier der von, ich glaube, so ein Kollege von Wingman dann mal so eine Anfrage gemacht hat, wie teuer das Ding eigentlich war, weil die so überhaupt nichts Sinnvolles ausgespuckt hatte. Das weiß ich noch und hat alles auf Facebook geteilt. Das fand ich auch sehr lustig. War spaßig. Nichtsdestotrotz, ich sage ja immer, man kann so ein, also ich habe es ja versucht, bei mir erstmal so zumindest in zwei große Gruppen aufzuteilen, die, wenn ich sowas betrachte. Also einmal, ich sage mal, es gibt, man kann ein Redesign machen, dann sage ich, okay, da wird nur das Design geändert, aber nicht die URLs. Mhm. Oder ich mache halt einen Relaunch, dann ändere ich die URLs oder halt beides auf einmal. Ja. Weil allein schon beim Design kann man ja vieles falsch machen. Also da kommen die ganzen Metafehler her, die du jetzt gerade gesagt hast. Da können Canonicals falsch sein, Schema.org-Auszeichnung rausfliegen, deine Haarstruktur zerschossen werden, weil sie irgendwie anders auf einmal alles machen. Und da muss man auch wirklich sagen, gerade wenn du im News-Bereich bist, ist es sehr spannend, weil wenn du deine Boilerplates änderst, kann es sein, dass der News-Crawler erstmal durcheinander kommt. Also da sollte man halt auch immer dann so ein Redesign kann man da bei Google auch mal ansagen, weil diese News-Crawler sind schon auf die Seiten trainiert halbwegs. Das sieht man ja auch in dem Google News Publisher Center, das hieß ja immer, was als Inhalt erkannt wird und was nicht, weil wir hatten das auch schon mal gemacht im kleineren und da hat man ganz viele Artikel zu kurz und Artikel fragmentiert Meldungen in den Search-Konsolen. Weil die halt einfach noch den anders eingestellten Crawler drauf geschickt hatten. Und da hat dann eine E-Mail auch mal geholfen. Weil sie dann halt festgestellt haben, oh, die können die nicht mehr verwenden, die müssen den neu die Boilerplates identifizieren und drauf losjagen. Das ist spannend. Wobei du jetzt hier noch so schöne Sachen drin hast wie Product Feeds, ist das ja kein klassisches SEO-Thema, aber auch oft vergessen, dass die halt noch irgendwie veraltet sind, ist auch eine schöne Sache. Robotext vom Staging-System übernommen, klar. Noch schöner ist es, Noindex vom Staging-System übernommen. Hatten wir, als es Suchende noch gab, ihr kennt also suchen.de, liebevoll intern Suchende genannt, weil es ja eigentlich Suchende heißt. Die hatten das mal aus, das ist denen mal passiert und bei so einer großen Seite hast du natürlich die Sachen sehr schnell aus dem Index raus, aber nicht mehr so schnell rein.
Ja, klar.
Weil da mit ihren Millionen Seiten hat es dann etwas gedauert. Es war dann so schon 2-3 Monate Delle, bis es wieder auf dem alten Thema war. Was ich jetzt bei 301 gesehen habe, bei sehr großen Seiten, dass da Google durchaus auch einige Zeit braucht. Also da hat man schon wirklich gemerkt, dass dann Sachen wirklich auch weg waren, weil die müssen ja die 301 erstmal sehen. Mhm. Sonst geht's ja nicht. Und da habe ich schon gemerkt, dass sie einen Teil neu hatten, einen Teil alt, und dann kamen sie wohl mit ihrem Linkgraf durcheinander, weil wenn du die Sachen ja noch nicht, wenn die, also das Dokument, das alte Dokument noch im Index ist sozusagen, mit seiner Link-Information, dann linkt es ja auch noch auf die falschen Seiten und hast aber schon neue Seiten wieder im Index. Also bevor die nicht einmal ganz durch sind, stimmt natürlich das ganze Ding nicht. Und wenn die dafür längere brauchen, muss man da schon eine Delle, auch wenn man alles perfekt macht, mit einkalkulieren. Und wenn man wissen will, wie lange das dauert, sollte man halt bei wirklich großen Seiten zumindest mal in seine Crawling-Logs schauen und schauen, wie lange Google eigentlich braucht, bis sie durch sind, weil ja so Seiten, die ein bisschen tiefer liegen, dann auch wirklich vielleicht auch nur alle 30, 40 Tage mal anfassen.
Ja.
Das ist schon wichtig.
Ich glaube, aber auch so bei News-Seiten wiederum geht das Ganze ziemlich fix. Also die Erfahrung, die habe ich gemacht. Wir haben vor knapp anderthalb Jahren jetzt den Web.de-News-Bereich gelauncht. Also auch richtig gelauncht mit anderen URLs, andere Infrastruktur, andere Templates, komplett eben halt neu gebaut. Und das Ganze ging ziemlich schnell. Schätzungsweise waren es auch so 180.000 URLs, die dann praktisch neu waren. Und die Struktur, die war auch alt. Also da dachten wir auch, na, mal gucken, da jetzt Google braucht, um auch die alten starken Rubrikenseiten neu zu crawlen, zu indexieren und zu bewerten. Aber das ging alles relativ fix. Das war nach ein paar Tagen, war das tatsächlich durch, das Thema.
Da hast du recht, was natürlich auch, da ist ja die Frage, was für einen Seitentyp hat man. Bei News, da haben wir uns ja auch viele angeschaut, ist ja auch sowieso das Thema, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn du da einen kompletten URL-Strukturumbau machst, was die tieferen Seiten betrifft, weil in der Regel über Google organisch, also ohne News oder Google organisch, wenn man nur 7-10% der URLs 95% des Traffics ausmachen, weil trotzdem auch im Organischen die aktuellen Seiten, die Kategorie Einstiegsseiten, Top-Schlagwortseiten, die Traffic bringen sind. Und wenn du selbst wenn du über das Jahr schaust, sind es auch nur 12-14% der URLs, weil die meisten halt so One-Day, Two-Day-Shots sind, die danach halt einfach verschwinden. Und dann ist egal, wie lange Google braucht, bis sie die umgezogen haben, im Grunde genommen. Die tun hinten in den Archiven auch für deinen internen Linkgraf nicht viel. Ärgerlicher ist, wenn du halt so ein richtiges Long-Tail-Classifieds-Thema hast.
Ja, richtig, klar.
Da sieht die Geschichte dann schon anders aus. Und dann hatten wir jetzt ja hier die Freude und Ehre bei der SMX München, den wirklich sehr schönen Vortrag vom John Mu zu hören. Der hat das Ganze ja gleich nochmal, die Relaunch-Varianten, noch viel mehr aufgeteilt wie ich. Ich hätte auch nichts anderes erwartet von ihm. Bei Google, er sieht ja auch noch viel mehr verwirrte Sachen als wir. Ich glaube ja immer, dass die da bei Google in ihrem in dem Team da, wo sind, dass die sich so einmal im Monat hinsetzen und so Best-of auf Web-Comedy machen oder sowas, aus so Sachen, die man sieht. Aber der hat gleich gesagt, okay, wir sagen einfach Redesign, das ist halt Änderung vom Inhalt, also ähnlich wie ich es bei mir jetzt auch gesagt hatte. Dann sagt er allerdings nochmal die Unterteilung V-Structure, heißt dann auch, ich ändere die Struktur. Das, also Pfad, ähnliches, wobei natürlich auch dann, wenn ich noch den internen Linkgraf ändere, weil ich meine Verlinkungsmodule ändere und Navigation ändere, dann kann ich sowieso nicht mehr ganz genau sauber sagen, was rauskommt. Da kann ich nur hoffen, ich habe richtig geplant auf dem Reißbrett, aber das ist dann immer überraschend, was passiert. Dann hat er nochmal extra Secure aufgezählt mit HTTPS, was ja wirklich dann, was die 301er betrifft, eigentlich sehr einfach ist, aber trotzdem oft verrotzt wird. Vor allem dann natürlich der Fehler, Markus, den du hattest mit, ja, mache ich hier meinen Dreizeiler da in die HTXs rein, passt schon, aber ihr habt die Canonicals halt nicht angepasst. Das ist dann natürlich wirklich übel.
Ja, so, gut. Ja, oder auch, dass dann solche Ketten entstehen, wie dann erst der 301er auf die Version mit Slash und erst dann auf HTTPS. Das ist einfach absolut unnötig.
Ja, definitiv. Und dann hat er aber hier gesagt, das fand ich sehr spannend, ist halt Move. Das heißt, du wanderst zu einer anderen Domain um, was ja beim Relaunch auch manchmal passiert. Das ist natürlich, also wo er sagt, Protokoll wird geändert und Host Und dann halt ganz, ganz übel halt Move und Restructure. Da hast du dann halt wirklich ziemlich hohen da bewältigen musst. Wie sind da eure Erfahrungen bei Move? Also ich gehe auf eine andere Domain.
Also in der Regel finde ich das ziemlich easy. Aber ich fand den Vortrag vom John natürlich auch sehr, sehr erschreckend in einem Aspekt, dass gerade zum Schluss in der Q&A-Phase meldeten sich ja auch ein paar Leute, die, glaube ich, wirklich wissen, was sie da tun und die alles richtig gemacht haben und die es dann trotzdem irgendwie ein halbes Jahr komplett weggehauen hat. Das finde ich dann schon relativ erschreckend. Und da stand John jetzt auch nicht, finde ich, so im richtig guten, glänzenden Licht da vorne. Ist natürlich für ihn auch immer schwierig, gebe ich zu, dass ja. Er da vorne einfach steht und irgendjemand sagt, ja, ich habe aber alles richtig gemacht und er steht ja, ja, unsere Software kann das wahrscheinlich schon recht gut erkennen, aber ja gut, ist halt wie bei vielen Sachen, dass man hinterher einfach auch so nicht mehr richtig drauf gucken kann, was da jetzt schiefgelaufen ist.
Ja. Ja, das haben wir ja auch mal bei so einer größeren Umstellung, wo wir Subdomains abgelöst haben, haben wir eine nach der anderen gemacht und das nicht auf einen Schlag. Genau. Einfach aus den Gründen, wenn du beim ersten noch merkst, was bei deiner Methodik fehlt, hast du wenigstens nicht alles zerhauen, weißt du? Also ja, ist auch klar. So ein bisschen Eigenschutz sozusagen vor den eigenen Fehlern. Aber man gibt auch Google ein bisschen Zeit, sich dran zu gewöhnen. Also ich glaube, wenn du halt wirklich große Seite umziehst, wird es schwer. Und John hat natürlich auch eine riesen Spannbreite an Menschen. Ich meine, das ist jetzt bei so einem 500-Artikel WordPress halt ein ganz anderes Thema, als wenn du da ein Newsportal oder ein Classifieds umziehst. Und die fragen aber alle ihn.
Ja, klar.
Und da dann sinnvoll drauf zu antworten, ist echt hart.
Also was wir natürlich schon machen, ist grundsätzlich zu raten, wenn du viele komplexe Sachen gleichzeitig machen möchtest, also HTTP nach HTTPS, dann willst du noch die Domain ändern und den URL-Pfad auch noch. Dass wir schon eher sagen, macht es einfach nacheinander. Also wenn es irgendwie geht und der Relaunch ist erst in 6 Monaten, dann macht den Wechsel auf HTTPS doch jetzt schon mal. Dann machst du nicht, wie gesagt, 3 oder 4 Sachen zur gleichen Zeit.
Echt?
Cool. Ja.
Ich bin da eher brutal vorgegangen an der Stelle, weil ich sage, wenn ich schon die URLs, will ich so seltenst wie möglich ändern und da versuche ich dann, wenn ich sage, okay, Protokollwechsel mit im Relaunch rein, dann würde ich das gleich auf einen Schlag machen. Aber das ist ja das Schöne. Ich sage immer, zwei SEOs, 3 Meinungen, so muss es sein.
Aber ich bin auch da eher auf der Seite bei dir, Jens, weil ich glaube, wenn du dann so 3-mal nacheinander erst auf HTTPS, dann vielleicht noch auf eine andere URL-Struktur und dann noch auf eine andere Domain, da hast du ja dann im Prinzip auch ein paar 3-1er nacheinander und dann wenn die erste Version dann auch extern verlinkt war, da geht ja dann vielleicht auch ein bisschen Linkpower flöten. Also man weiß ja jetzt nicht ganz genau, aber man geht ja davon aus, dass nicht alles komplett mit rüberkommt. Und deswegen, ich glaube, Google ist dann auch nicht unbedingt verwirrt, wenn es dann einen 301er hat, der aber auf ein anderes Protokoll geht, auf eine andere Domain und auf eine andere URL-Struktur. Also ich bin da auch mehr der Freund von einmal, aber dann auch gerne mit der Brechstange.
Also es ist schon eher bei Kunden, also wir sind halt schon sehr, sehr beratend und hören erstmal zu, wie der Kunde auch so tickt. Und wir haben natürlich schon Fälle, wo man merkt, dass der Kunde extremst vorsichtig ist. Die wollen auf keinen Fall irgendwas falsch machen. Und dann ist es schon oft so, dass wir dann schon raten, okay, dass wenn da jemand sehr komplexe Sachen machen möchte, dass wir dann schon sagen, aus diesem Grunde mach's doch lieber in 2 Schritten, einfach um dieses Risiko für den Kunden gefühlt noch ein bisschen abzufedern.
Okay.
Ja, also klar, vor allem, was Kunde will, gewinnt halt. Ja. Irgendwie, das ist immer so. Was ich auch auf jeden Fall versuche zu vermeiden, ist zu sagen, ich mache halt an der URL um und gleichzeitig am Template. Was natürlich nicht zu vermeiden ist, wenn du das System wechselst. Du willst ja nicht das alte Template nachbauen und nach ein neues, das wäre zu teuer. Aber wenn es innerhalb des Systems ist, dann versuche ich wenigstens die 2 Sachen zu trennen, weil dann hast du wenigstens die Trennung, was kann ich im Markup alles falsch machen, wie in diesen ganzen, wie du hast genannt hast, Hidden Links, also Canonicals, HRFs etc. und die URL-Probleme zumindest schon mal getrennt, aber das geht halt praktisch leider nicht so oft, weil meistens ist es oft mit dabei. Sonst würden sich ja die URLs nicht ändern, weil im gleichen System kann ich ja mein Design ändern, ohne die URLs ändern muss.
Ja.
Das ist ganz spannend. Was er dann nochmal hat als Sonderpunkte, sind das Thema Merch und Split. Also ich mache halt aus beim Merch natürlich, ich führe mehrere zu einer zusammen und bei Split, ich mache halt aus einer verschiedene. Split ja noch anstrengender finde, damit ich mich ja irgendwie auch noch aufteile. Wo er meinte, da gehen eigentlich, da gehen die meisten Sachen so richtig schief.
Ja gut, wobei Merch natürlich auch nicht gerade easy ist, wenn man auch zwei Projekte zusammen schustert, die vielleicht auch im ähnlichen Themenbereich unterwegs sind. Wo das dann vielleicht da plötzlich ein massives DC-Problem oder Near-DC-Problem, wo sich auch dann die URLs gegenseitig dann vielleicht kannibalisieren und statt auf Platz 1 oder 2 dann auf 6 und 7 ranken.
Ja.
Muss man auch erstmal dann merken, eben welche URLs es betrifft, welche Themen das betrifft. Also da gibt es, glaube ich, bei Merch und bei Split einige Herausforderungen.
Ja, also da muss ich auch sagen, gerade wenn man, also das Hauptproblem ist ja meistens der Zeitdruck, wie Markus vorhin gesagt hat, das ist echt eine üble Geschichte. Vor allem, weil ich, wenn man ein bisschen Zeit hat, sagt dann, lass uns das Ding vorher mal ganz ordentlich aufräumen. Weil ich möchte ja möglichst ein nicht mit zu viel Fehlern behaftetes System umziehen. Und da stellt man fest, dass man meistens eine ganze Menge schon mal auf dem Altsystem eigentlich löschen, umleiten, konsolidieren kann, aufheben kann, noch irgendwelche Parameters glatt ziehen, die zu irgendwelchen absurden URLs geführt haben. Das ist halt einfach, man ein möglichst von Google gut zu erkennendes System umzieht, weil wenn man halt irgendwie ein käsiges, aber altes und deswegen rankendes System umzieht, dann ist man halt auch beim Umzug irgendwie käsig. Mhm. Das, aber auch das ist seltenst durchzusetzen, weil man meistens ja in einen bestehenden Prozess integriert wird, der schon einen Timeline hat und das war gar nicht vorgesehen. Das ist immer das Schwerste. Aber ihr hört uns ja zu und seid ja gerade nicht in dem Prozess drin. Das heißt, wenn ihr das plant, plant vorher ordentliches Housekeeping ein. Das ist wichtig. Die waren ganz spannend zu dem Thema Problemdiagnose. Markus, du hast ja auch hier schön notiert in deinem Artikel.
Habe ich.
Ja.
Hilf mir gerade auf die Sprünge.
Okay, ich habe er hat ja gemeint, also es wäre wichtig, also klar, natürlich sagt er, nutzt die Search-Konsole. Mhm. Hat er auch nochmal gesagt, gerade wenn man etwas neu macht, das ist, was wir auch ganz gerne machen, einfach so interne Hubs finden, also die Seiten, die viel verlinken aus der neuen Struktur und die einen Index schicken mit und mit alle verlinkten Seiten auch. Das hilft ihnen auf jeden Fall nochmal schneller durchzukommen. Mhm. Das war da nochmal so ein kleiner Tipp, den er da auf der Stage losgelassen hat. Der auch definitiv gut funktioniert, macht natürlich ab einer gewissen Größe dann keinen Sinn mehr, wenn es um Millionen Seiten geht, aber bis zu mittelgroßen Projekten ist das echt ein schöner Boost, damit Google das Ding schnell frisst. Er hat auch extra nochmal gesagt, das fand ich ganz spannend, da habe ich jetzt irgendwie nie nachgedacht dran, aber hat natürlich recht, man sollte gucken, dass das neue System dann auch von der Serverkapazität stabil ist, aber wenn Werken ist neu, dann hauen sie erstmal drauf.
Ja, genau. Also ich finde, das sieht man ja auch ganz gut, dass das Crawl-Budget ziemlich dramatisch nach oben geht, wenn Google verstanden hat, dass die jetzt wirklich sich URLs komplett ändern. Und das kann ich mir absolut vorstellen, dass die den Server auch relativ gut platt machen können.
Ja, und wir hauen ja auch nochmal drauf als Dienstleister, weil wir wollen ja wissen, ob die Weiterleitungen alle da
sind. Ja, wir crawlen ja auch noch.
Also, dass wir dann das Blech dann schon aushalten, sonst ist das ärgerlich. dann hat er gesagt, was ganz spannend ist, ist, man sollte halt aus der Search-Konsole, also wenn Probleme ausgehen, die Search-Konsole nehmen und da dann sich über die Suchanalyse langhangeln und dann eher auf die Impressions als auf die Klicks achten, weil die einfach in sich größere Werte haben. Dann da einfach mal dann sich durch die Top-Listen durchhangeln, kann man ja dann entweder filtern auf die Verzeichnisse, oder aber man hat sowieso gleich nach Properties organisiert, dann hat man da, wie gesagt, etwas mehr Daten. Und dann halt schauen, dass man Problemstellen wieder identifizieren kann. Mhm. Also Leuten, die sagen, das kommt ja auch vor, dass einfach das System aus irgendwelchen Gründen nur 1000 Weiterleitungen kann. Und dann ist die Frage, habe ich eigentlich die richtige gemacht oder hätte ich doch andere nehmen sollen? Was anderes kann man dann ja auch da versuchen, nicht festzustellen. Mhm. Außer du bist jetzt so ein armer Krauter, der bei Plenty Market irgendwie denkt, er kann Geschäfte machen. Die haben nämlich nur 500 Weiterleitungen. Fest definiert, mehr geht nicht. Tolles System, also.
Ja, das muss auch ausreichen, ne?
Muss auch wirklich ausreichen. Dann hat er die Frage, das war ganz süß, dass Leute ja gefragt haben, du hast ja auch schöne Fragen rausgeschrieben, wie lange soll nur Vidirex bestehen bleiben? Und er meinte, keine konkrete Zeit, aber schon mehrere Crawling-Zyklen, wo er natürlich jetzt nochmal sagen könnte, wenn das Ding extern verlinkt ist, muss er halt entweder den Linkgeber anschreiben oder das Ding muss halt bleiben, ansonsten hast du halt eine 404.
Das ist ja bei uns gerade in-house, also mindestens alle halbe Jahr kommt die Technik an und sagt, hier, du, wir hatten noch davon im halben Jahr mal 30.000 Redirects eingerichtet, braucht ihr die noch? Und das muss ich dann immer verargumentieren. Und dann fragst du mich, ja, ist denn da, also da noch Traffic drauf? Ich sage, darum geht es gar nicht. Es geht auch um die externe Verlinkung. Und ja, also ich glaube, alle Inhouser können das komplett nachvollziehen.
Definitiv.
Es gab ja auch ein paar Kommentare von John Müller zu verschiedenen Zeiten, wo er halt gesagt hat, okay, wenn so ein Redirect ein Jahr lang da war, dann behält Google den auch quasi. Das wäre eine Sache, würde ich persönlich mich nie drauf verlassen. Ich glaube, das kann nur schief gehen.
Ich glaube auch.
Das kann man auch nicht bestätigen, weil du siehst ja in der Search-Konsole diese Dinge, wenn du den 301er wegnimmst nach irgendeiner Zeit, die kann auch länger dauern, aber irgendwann ist das Ding als 404 wieder da mit einer externen Verlinkung, wenn die halt draufsteigt.
Mhm. Ja.
Aber ich hatte bei solchen Ausräumen-Sachen, wenn ich mich gar nicht mehr gegen wehren konnte, ich verstehe, die Kollegen müssen irgendwann aufräumen, sage ich, okay, man checkt gerade mal, man zieht sich halt die externen Verlinkungen aus allen Quellen, die man hat, prüft, welche auf 301 zieht und sagt, die hätte ich gerne behalten, die anderen schmeißt raus. Und wenn die dann in der Search-Konsole einschlagen, müsst ihr halt die paar, die wieder aufschlagen, wieder einrichten irgendwann. Mhm. Also das ist dann so irgendwie so ein Trade-off, wenn die Kollegen zu sehr weinen, um da irgendwie nicht sein. Dann ganz schön ist was bei Bildern, wo er meinte, die soll man auch 301en, wo ich gesagt habe, ja, kann man machen. Meiner Erfahrung nach bringt es bloß relativ wenig bei Bildern. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung da ist, aber bei mir sind ja in der Regel dann trotzdem weg.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also bei Bildern ist es mir auch noch nicht gelungen, da einen sinnvollen Redirect zu machen. Ich hatte mich da jetzt auch die letzten Tage dazu mit dem Kollegen ausgetauscht. Also der einzige Fall, wo es wirklich funktioniert, scheint, ist beim Redirect von HTTP nach HTTPS. Da kommt Google damit klar, aber gerade auch in einer anderen URL-Struktur oder gar auf eine andere Domain ist auch meine Erfahrung, da ist das Bilder-Ranking weg.
Genau. Dann sagt er hier ganz schön, was passiert, wenn es die Seiten nicht mehr gibt, wo er sagt, dann 404 oder 4010, nicht redirecten auf Kategorie oder Startseite, weil das nicht empfehlenswert ist. Startseite wissen wir ja, wird ja sofort Soft 404.
Ja.
Haben wir ja nicht von. Bei Kategorien habe ich das auch relativ selten gesehen, dass es eine Soft 404 wird. Also da bin ich jetzt nicht ganz so. Aber also vielleicht.
Würde ich aber auch so sehen, dass er das eigentlich mittlerweile ziemlich gut als Soft 404 erkennt. Deswegen, also ich würde es auch nicht machen, außer eben für den Fall, dass ein externer Link natürlich auf seiner Seite zeigt. Den natürlich retten, aber ansonsten finde ich 404, 410 vollkommen okay.
Ja, also gehe ich damit konform, aber wenn dann auf jeden Fall eher Kategorie als Startseite, also die ist halt immer ein schlechtes Ziel.
Ja.
Weil das halt relativ schnell irgendwie Soft 404 wird.
Das ist halt auch der Fit für die ganz Faulen, die wirklich gar nicht schauen wollen, also einfach kaum Startseite, passt.
Genau. Dann war auch ganz spannend, was passiert mit der HTTP-Variante der Search-Konsole, wenn man auf HTTPS wechselt. Ich glaube, da hat man auch im Raum gemerkt, dass nicht jedem klar war, dass ich jedes Protokoll eine eigene Property brauche.
Mhm.
Ja. Sonst fehlen einem die Daten. Und wo er sagt, man soll die auf jeden Fall behalten, würde ich sage ich auch immer, weil dann sieht man ganz schön, was, ob irgendwann doch noch mal was auf HTTP aufschlägt. Und die tut ja nicht weh, die Property da drin zu halten.
Kostet ja nichts.
Was ich jetzt noch bei HTTPS-Wechsel gesehen habe, wo er gemeint hat, man braucht es nicht zu machen. Er hat ganz klar gesagt, geht nicht, wir kriegen das auch so hin. Funktioniert. Und es geht zwar langsamer, geht aber ganz sauber, dass man beide parallel hat. Also man macht HTTPS auf. hat aber von der HTTP erstmal nur ein Canonical rüber, weil dann kommt die eine langsam rein und die andere geht langsam raus. Also siehst du in der Search-Konsole sehr schön, aber die sind in Summe immer genauso hoch. Mhm. Und ab so 80% Wechsel mache ich dann erst hart die 301er rein. Also das, damit fahre ich an der Stelle immer relativ gut. Er meinte aber, sie brauchen es nicht, wie er oft sagt, dass sie es nicht brauchen. Ich glaube, sie brauchen es ja auch nicht, ist ja, die haben ja kein Traffic-Problem. Aber damit haben wir bisher immer recht gute Erfahrungen gemacht.
Ich glaube, von John kam ja letztens mal irgendwie auch die Behauptung, dass wenn HTTP und HTTPS beides da ist und es nicht in 301 in eine oder andere Richtung geht, dass sie sich dann komplett auf HTTPS einschwenken. Und das halte ich auch für relativen Unsinn. Also in der Praxis sehe ich es komplett anders.
Ja, also eher wird. Also das ist so ja, schwer vorherzusehen, was sie da nehmen.
Ja, genau.
Genau. Und dann halt Weiterleitungsketten wie Klassiker. Ab 5 ist doof und eigentlich ist jeder Hop zu viel auch irgendwie ärgerlich. Aber ab größer 5 sind sie ganz raus.
Sagt John jetzt erstmal, ne? Also auch bei vielen anderen Sachen haben wir jetzt eben auch festgestellt, da wird auch immer viel erzählt und ich meine, wir können es nicht wirklich prüfen. Ich halte 5 Weiterleitungen ohnehin für vollkommen unsinnig, also ob jetzt in Bezug auf Google oder nicht.
Ja, definitiv. Also das ist bei uns auch irgendwie so ein, ich meine, so Weiterleitungsketten bei so ein paar Webseiten entstehen einfach, die Dinger leben ja vor sich hin.
Ja, klar.
Das kann man, sollte man jetzt auch, kann man einfach nicht unterbinden. Aber das ist halt bei uns auch so ein klassischer Regeltask. Den braucht man jetzt auch nicht täglich zu machen. Kann man irgendwie, je nachdem, wie viel sich auf so einer Webseite tut, kann man sagen, einmal im Quartal, im halben Jahr, wenn die relativ stabil ist im B2B, manchmal auch im Jahr, jagt man halt einfach einen Crawler drüber seiner Wahl und sagt, wie viel 301er zeigen denn auf Seiten, die eben nicht 200 sind, und dann hast du deine Ketten, die du auflösen kannst. Mhm. Das macht man halt immer wieder mal. Ist halt so.
Ja.
Genau. Und weil deswegen jeder einzelne immer loszulaufen und Tickets aufzumachen, ist dann auch immer waste of time, da macht man lieber Listen.
Mhm.
Das ist schon ganz schön. Ähnliches gilt ja auch für Canonical, die zeigen ja auch irgendwann mal auf Sachen, die nicht 200 sind, was ja auch nicht so schön ist.
Mhm.
Und das kann man ähnlich abfackeln. Also das sind ja Standardroutinen, die man da drüber laufen lassen kann. Cool. Nee, dann sind wir, glaube ich, damit soweit durch. Was war denn so euer größter Worst Case, den ihr erlebt habt im Relaunch so selber? Ihr müsst natürlich jetzt den Betroffenen nicht nennen. Aber eher so die Anekdote, die hinten dran stand.
Ja, ich kann was ganz Kurzes erzählen. Ich kann sogar den Betroffenen nennen, weil ich arbeite ja jetzt nicht mehr dort. Aber die pro7.de war mal 2 Tage durch die Robots.txt gesperrt.
Krass.
Das kann schon mal passieren. Mhm. Das passiert. Und ja, das war auch so im Rahmen des Relaunches, war tatsächlich die Staging-Version, also die Robots.txt von der Staging-Version, war eben halt die gleiche wie live. Der Einfachheit halber.
Genau. Ja. Muss man auch weniger fliegen. Also.
Ja, und tatsächlich ist es mir auch erst nach 2 Tagen aufgefallen, aber naja. Es war irgendwie witzig. Also geht so witzig.
Also wir hatten den gleichen Fehler bei einem. Wir waren ja früher noch in den USA.
Ja.
Seid ihr noch da?
Ja, ich bin noch da. Es hat kurz gewackelt, aber wir sind wieder da. Okay. Also du warst in der USA, so was bin ich
gefunden. Genau, wir hatten den gleichen Fehler. Ich habe ja so bis 2003, 2004 noch in den USA bei Blue Fusion dort gearbeitet. Und da hatten wir auch ein sehr, sehr großes Unternehmen, die ich heute noch regelmäßig in den Nachrichten sehe. Und die hatten halt auch diese Robots.txt-Ding gemacht. Aber es ist ihnen, glaube ich, 2 Monate lang nicht aufgefallen. Und bis sie es gemerkt hatten, waren sie auch wirklich vollständig komplett raus. Und das war natürlich echt schon ein übles Ding. Und in der Nacht, als wir das dann festgestellt hatten, habe ich ein Tool geschrieben, was wir auch heute noch nutzen, was eben zum Beispiel einmal am Tag die Robots.txt guckt und schaut, ob da sich was Signifikantes geändert hat. Einfach um solche Fehler zukünftig zu vermeiden.
Ja, ich glaube auch, dass das Ganze ziemlich oft vorkommt. Und die ganzen Tool-Anbieter, die haben ja da auch entsprechend reagiert und bieten da Möglichkeiten an. Genau deswegen. Also,
ja. Ja, Sehr, sehr lustig. Da habe ich auch was Geiles. Das ist, hat es mit Redau nichts zu tun, aber auch eine geile Nummer. Da hat ein Kollege, das hieß, das war irgend so eine Brandkampagne von den Kollegen aus Bonn, also der Telekom, die hat dann irgendwie angerufen, dass sie gerne Call machen würden, auch zusammen mit dem Dienstleister, den sie eigentlich haben. Die sind ja da bei Metapeople. Damals war noch der Kollege Loth da, der war dann, wurde dann auch wieder den Call eingeladen und sie würden gerne mal reden, weil sie haben da irgendwie, das hieß irgendwie 1 Million fangen an, keine Ahnung, war irgendwie so eine Umweltkampagne, Branding, bla. Das Ding war natürlich voll Flash, aber sie hatten natürlich eine HTML-Version gehabt. Also liegen dann auf /HTML, / lagen dann die ganzen Seiten nochmals HTML da. Da braucht man erstmal eh nichts zu sagen. Aber die waren zu gar nichts auffindbar, also nicht mal zu ihrem Kampagnen-Slang sozusagen. Und haben sie dann den Call anberaumt, dann haben wir erstmal alle Hallo gesagt. Ich habe dann erstmal nebendran so ein Skype aufgemacht mit dem Lot, sagt, ey, was machst du, wie bist du jetzt hier reingekommen? Der so, keine Ahnung, aber wird ja abgerechnet. Ich so, das ist ja schön. Und die haben erstmal erzählt, was ihre Kampagnenhintergrund ist und dass sie sich ja auch um SEO Gedanken gemacht haben. Deswegen haben sie diese HTML-Seiten auf, aber die ranken gar nicht und bla. Und ich so, Lot so, lass uns mal einen Gag machen, lass uns mal die Robotext anschauen. Und das war, das heißt, das HTML war per Robotext gesperrt. Also nur das eine, wo der Kram für Google lag, der war extra gesperrt. Da haben wir dann auch beide erstmal vor uns hingegrinst und haben dann Schnick, Schnack, Schnuck über Skype gespielt, wer sie darauf hinweist von uns und, beiden.
Und wie lange ihr noch in dem Meeting sitzen bleibt, weil genau. Wird ja abgerechnet.
Ja, für ihn. Deswegen habe ich gemeint, soll ich es gleich sagen, dann können wir gehen. Sagt er, ja, so spannend. Wird es halt ein kürzeres Meeting, aber so spannend ist jetzt auch nicht, dazu zu hören. das war geil, weißt du, baust extra was und das sperrst du dann auch noch. Das war sehr, sehr schön. Aber den besten Relaunch, den wir hingelegt hatten, war den allerersten, den ich bei der Telekom erlebt habe, der war auch so lustig. Da haben die auch irgendwie eine neue CMS-Version aufgespielt und dann haben sich alle Artikel-IDs geändert und hatten und die haben das wirklich so ziemlich alle und natürlich gar keine Weiterleitung, gar nichts war da, war sehr lustig. Ach ja, und sie hatten die hatten damals so lustig, die haben die ganzen Subdomains auch noch umbenannt. Das lief ja alles über Subdomains, wie immer auto.online, nachrichten.online und die hießen immer irgendwo, am Anfang hieß die immer on-Nachrichten, on, weil die so komische Marken, frag nicht, aber die haben sie dann das on weggemacht und dann waren alle Subdomains neu. Was hat dazu geführt hat, dass Google heillos verwirrt war, aber unbedingt T-Online haben wollte, dann hast du halt in Sistrix gesehen, wie dann T-Online damals vor ihrer Sichtbarkeit so knapp bei 100 auf 0 runtergerauscht ist, auf 0, so richtig dafür ist die T-Online CH komplett auf 1 hochgehauen, auf die 100 gehauen, also wirklich, weil da war lustigerweise, die lagen auf dem gleichen Com-Media-System. Und da die Artikel noch alt waren, die gleichen noch da waren, die waren halt auch in der Schweiz erreichbar, du konntest einfach, wenn du die Artikel-ID aufgerufen hast, die nicht bei dir in deinem Portal zugeordnet war, hat er die trotzdem gefunden und hat sie versucht, in dein Portal-Template irgendwie zu rendern. Das sah auch aus wie Scheiße, weißt du? aber es waren halt die URLs noch da, halt bloß halt auf ch statt auf de, also hat er den ganzen Kram auf die ch geschoben gehabt, das war echt der Knaller, da dachte ich, aber zum Glück, wie gesagt, ist hier online so stark, weit nach der Woche auch wieder da alles, also das hätte jetzt auf einer anderen Domain, glaube ich, hätte es wesentlich länger gedauert, aber das war schon sehr weird, wo genau, das war, danach übrigens wurde uns zugehört.
Genau. Ja, Jens, da hatten wir damals schon Glück, dass wir Inhouser waren bei großen Domains, wo Google schon mal ein Federchen verzeiht.
Das stimmt, das stimmt. Cool. Aber ich glaube, damit sind wir jetzt auch mit dem Anekdotenpart soweit durch. Haben wir noch irgendwas, was wir vergessen haben? Auch an unsere lieben Zuhörer, wenn wir was vergessen haben, einfach in die Kommentare schreiben. Vielleicht fällt uns dazu was ein.
Genau, oder schreibt auch gerne mal rein in die Kommentare, was euch mal passiert ist, was irgendwie ziemlich lustig war beim Relaunch.
Definitiv. Das ist eine coole Sache.
Können wir gerne mal sammeln und nochmal drüber philosophieren.
Genau, dann gehen wir mal an unseren Konferenzausblick. Da nochmal wärmstens euch ans Herz gelegt, die Relaunch-Konferenz. Ich glaube, da gehen wir da das Ganze auch nochmal visuell schön durch, Markus und ich zusammen. Ich glaube, da müssen fällt mir dabei ein. Aber das kriegen wir noch hin. Ist ja erst am 6.6. Wir haben ja noch Mai. Ja, genau.
Aber ich glaube, die Location ist ziemlich geil. Ich habe mir ein paar Fotos von dem Hotel angeguckt und ich glaube, das wird schon Spaß machen.
Das auf jeden Fall. Und das Schöne ist halt, die behandeln ja das Thema Relaunch auch von sehr vielen Seiten. Also wir sind ja, deswegen sind ja auch nur zwei für das Thema SEO da, das sind ja noch Conversion-Thema, was kann ich daraus PR-mäßig machen und sowas. Also das ist schon sehr umfassendes Thema. Wir haben ja hier doch einen sehr fokussierten Blick.
Ja, genau.
Und dann natürlich, ich greife jetzt ein bisschen vor, weil gehen ja da alle Leute teilweise im Urlaub, dann kommen sie wieder und stellen fest, es ist September und da gleich der Hinweis, 2.9. Online-Marketing-Tag Wiesbaden, gibt es jetzt auch gerade ein schönes YouTube-Video zur Konferenz, haut euch in die Shownotes rein, ist eine schöne Geschichte und Markus will hier noch was schreiben?
Ja, nee, ich wollte mal kurz mal einhaken, es dauert zwar noch ein bisschen, aber die Agenda der SEOCom ist jetzt auch fertig, wo wir gerade über Konferenzen sprechen.
Stimmt, einfach reinschreiben.
Genau, ist ganz spannend. Schaut mal rein, ob was für euch dabei ist. Da hat sich der Fachbeirat wieder extrem gute Arbeit geleistet. Also, klasse wird es. Klasse. Ist im November in Salzburg, wie jedes Jahr.
Das stimmt. Das stimmt. Cool. So, und dann SEO-Jobs, da hast du was für uns gefunden, und zwar der FC Bayern München, also der Verein, der immer irgendwie immer Meister wird.
Viermal in Folge.
Dafür kriegst du in der Champions League so gar nicht gewuppt.
Dreimal in Folge im Halbfinale raus, richtig. Aber der FC Bayern sucht einen Senior SEO-Manager. Also wenn von euch jemand Fußball begeistert ist und sich auch mit SEO so ein bisschen auskennt und natürlich nach München möchte oder in München lebt, ist, glaube ich, ein ziemlich cooler Job in derselben Straße.
Das stimmt. Und ist auch nicht mehr so wie 2008, da hätte ich gesagt, mach alles bloß nicht das. Da war das nämlich noch unterste Kreisklasse im SEO, also nicht im Fußball natürlich, wohlgemerkt, sind ja schon immer gut gewesen. Aber unterste Kreisklasse, weil es gab ja die Domain gab es schon, aber die war bei der T-Com gehostet. Auch wieder im gleichen Koffer und gespiegelt, wenn du halt die ID hattest. Und dementsprechend waren so die Top-Begriffe, die Ranking-Begriffe auf der T-Com immer die lustigen Spieler von der FC Bayern, aber halt in einem schlecht gerenderten Artikel, weil er da gar nicht hingehört hat. Also es war sehr lustig. Das war wirklich spaßig, aber mittlerweile haben sie ja alles im Griff. Aber, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist ein sehr netter Verein. Ich hatte nämlich mal aus Versehen eine Domain mit Namensrechte vom FC Bayern gehabt.
Aus Versehen?
Wie sowas halt passiert, ne?
Wie sowas halt passiert, wenn man da wild vor sich hinsnappt. Und da habe ich einen netten Brief bekommen. Der war sehr, sehr dick, also mit 30 Seiten Auszug aus dem europäischen und deutschen Markenrecht, wo drin stand, sie hätten die doch dann ganz gerne. Ohne Kostennote. Muss ich sagen. Und da habe ich gesagt, weil ist ja ihr gutes Recht, habe ich dann auch brav zurückgeschrieben und gemeint, ist gar kein Problem.
Weil man ahnen könnte, dass die Kostennote dann im zweiten Schub gekommen wäre. Ne?
Ja, ja, aber das ist dann ja auch gerechtfertigt, wenn er eben auf einen Fehler hinweist und der sich dann da stur stellt, dann hat er auch Blechen. In unserem Land muss man ja nicht höflich sein, du kannst ja auch direkt losblechen.
Ja, klar.
Und da waren sie sehr nett und es klang bestimmt, aber höflich. Also es war jetzt nicht so, dass du dachtest, was seid ihr für arrogante Penner? Also ich muss sagen, eine sehr ehrliche Kommunikation von jemandem, der zwar weiß, dass er im Recht ist, aber auch weiß, dass Fehler passieren können. Und das war sehr nett, muss ich mal sagen. Also,
und findet man heutzutage immer seltener sowas.
Genau, muss man mal da sehr lobend erwähnen an der Stelle. Cool. Super. Dann sind wir eigentlich auch mit heute durch und sind ungefähr gelandet, wie ich es gesagt habe, bei 1,30. Cool.
Perfekt.
Geil. Supi. Dann hoffen wir, dass euch die Sendung gefallen hat. Kommentiert fleißig. Bewertet uns auf iTunes. Das freut uns immer sehr für die Reichweite hier. Es gibt uns übrigens für die Leute, die sagen, hier so Soundcloud-Fan ist eingestellt. Es gibt uns auch als YouTube, da kann das halt bloß ohne Video, aber Leute sagen halt, es gibt 40 Leute, die hören sich das da an pro Show, also warum auch immer. Aber da kann man es auch schon am Rechner nebenher laufen lassen. Das machen irgendwelche Menschen gerne. Wahrscheinlich, weil sie dann in einem sinnlosen Call drin sind oder so. Und dementsprechend auch da könnt ihr uns natürlich kommentieren, liken, bewerten etc. pp. Da freuen wir uns drüber, weil es gut für die Reichweite.
Absolut. Dann,
und Markus, dir einen Riesendank, dass wir endlich mal geschafft haben, dich in die Show zu bekommen.
Ja, vielen Dank euch beiden. Und das wir sehen uns ja bald schon in Hamburg, ne?
Genau, und hoffentlich viele von euch Zuhörern.
Genau.
Und wenn ihr auch mal als Gast zu uns kommen möchtet oder einfach ein Thema habt, was euch brennend, also jemand interessiert, dann schreibt uns, ruft uns an, nehmen wir gerne mit auf.
Definitiv, definitiv. Super. Und damit dann ab in den Feierabend.
Genau.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, macht's gut.
Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus.